S9Y Infocam. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Herzlich willkommen bei der Ausgabe 15 von S9Y Infocamp. Das heutige Thema Spam-Schutz. Wir haben wieder Gäste, nämlich den Grischa Brockhaus und den Malte Pascuda. Aber zuerst einmal ein herzliches Willkommen auch mal an den Matthias Mees.
Hallo Robert, hallo Malte, hallo Grischa.
Hallo Robert, hallo Matthias, hallo Malte.
Ja, hallo Grischa.
Hallo auch von mir.
Und hallo Malte. Jetzt sind wir ganz durcheinander. Den Grischa haben wir gerade vorher festgestellt, wir haben ja kurz vor dem Podcast ein bisschen geplaudert, haben wir jetzt schon zum dritten Mal in unserem Podcast, also du bist quasi damit sozusagen der,
ja. Dieter Thomas Heck hätte gesagt, bitte beim nächsten Mal nicht wieder wählen.
Nein, aber gerne auch.
Ich verstehe jetzt endlich, wie Mumble funktioniert, dafür ist es gut.
Okay, na bitte, siehst, haben wir da noch was beigebracht. Ja, also den Grischa, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht mehr so ganz vorstellen. Er hat es ja schon vorgestellt und findet sich auch schon auf unserer S9Y Camp Website mit einer Vorstellung. Aber den Malte haben wir zum ersten Mal da, was uns ganz besonders freut. Malte, würdest du kurz was mal über dich erzählen?
Klar. Also ich studiere gerade im Master Human Computer Interaction. Und in Serendipity habe ich ein paar kleinere Patches eingebracht und ein paar Plugins entwickelt.
Ein paar Plugins ist gut. Nicht so ganz unwichtige, würde ich mal sagen. Magst du mal vielleicht mal aufzählen, was das für welche wären?
Oh, also das Wichtigste zurzeit wird wahrscheinlich das Base-Plugin sein. Mhm. Das passt auch zum Spam-Thema. Mhm. Deswegen bin ich ja hier. Genau. Dann noch das erweiterte Kommentarvorschau habe ich ein bisschen was dran gemacht und Kommentarbearbeitung. Wahrscheinlich vergesse ich jetzt noch ein paar, aber ja.
Mhm. Warst du nicht auch an dem Live-Search mit dran?
Nee, Live-Search glaube ich nicht. Das habe ich nur ein bisschen was machen müssen, glaube ich. Wenn, dann war es ein kleiner Patch.
Ist ja auch nicht wichtig.
Bei euch. Ist ein nettes Plugin, finde ich.
Ich würde sagen, jede Mitarbeit ist ja mal wichtig.
Eben, das genau. Meinte ich.
Genau. Na, dann würde ich sagen, steigen wir mal gleich ins Thema ein. Wir haben wieder mal so eine kleine Liste zusammengestellt, über was wir alles so plaudern werden. Rein theoretisch hätten wir das in einer halben Stunde durch. Wir werden sicher länger brauchen, so wie ich uns kenne. ja, weil zu Spam, glaube ich, gibt es mehr zu sagen, als dass wir es alle nicht mögen. Oder? Mag jemand Spam? Nein, ich glaube nicht. Der Matthias hat uns mal da drauf geschrieben auf den Zettel, was ist überhaupt Spam?
Ja, Frage. Ich meine, gut, das ist schon mal klar. Vielleicht, ich wollte darauf hinaus, dass wir am Anfang einmal erwähnen, Spam ist unerwünschte Werbung in Form von E-Mails oder Kommentaren. Und als zweiten Begriff, den wir brauchen werden, nennen wir vielleicht gleich mal den sogenannten Ham. Das ist kann Malte bestimmt viel besser erklären, aber so unterscheidet der Spam-Filter. Spam ist das Böse, was weg soll, und Ham ist das Gute, was wir haben wollen. Und dann wäre vielleicht vorweg die Frage, welche Arten von Spam gibt es gerade in Blogs und warum sind Blogs so ein spannendes Ziel für Spammer? Weil es ist schon so, dass man so ein Blog kriegt halt schon eine ganze Menge Spam. Also selbst relativ traffic-arme Blogs sind relativ interessant offensichtlich für Spammer. Und die Frage ist ein bisschen, warum? Und grundsätzlich haben wir es in Blogs zu tun mit Kommentar-Spam, mit Trackback-Spam und eventuell noch mit E-Mail-Spam. Und warum die so interessant sind, ist...
Mittlerweile neueste Sachen sind ja Tweetback-Spam.
Tweetback-Spam.
Tweetbacks, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehabt habt. Also es gibt ja die Möglichkeit, genauso wie bei Trackbacks, kann man sich ja auch Tweets, die auf einen Blogartikel zeigen, in seinen Blog hineinziehen. Und es gibt durchaus welche, die das schon benutzen, um Links abzusetzen. Natürlich dann nur auf den Twitter-Account, aber der kann ja wieder belegt sein mit anderen Links.
Hab ich, glaube ich, noch nicht gehabt.
Nein, kann mich nicht erinnern, aber
ich denke mal. Ich habe es tatsächlich schon zweimal gehabt. Das war echt witzig. Das war definitiv, der hat meinen Artikel mit Sicherheit nicht gelesen, hat den irgendwo gefunden und hat dann einfach mal einen Link drauf gepackt. Das war ein Bot. Der hat bei mir dann halt ein Tweetback bekommen. Mhm. Den muss ich tatsächlich dann mal löschen.
Und woran hast du das erkannt?
Das erkennt man. Man erkennt halt in Twitter sehr gut, was ein Bot ist und was nicht. Du musst dir einfach nur seine Timeline angucken. Wenn der nur aus Links besteht, bist du dir ziemlich sicher, dass es ein Bot ist. Und genau so einer war das einfach. Der hat einfach eine Linksammlung gemacht. Normalerweise verlinken die natürlich auf die eigenen Seiten. Aber wenn man gerne möchte, dass der Bot selber bekannter wird bei Google, dann hat man noch die Chance, über Link-Refs, also eben über ein Netzwerk, wie Links auch Sachen zeigen, kann man das auch benutzen, indem man halt andere Seiten auf den Bot zeigen lässt. Und der wird dann dadurch für Google vielleicht wichtiger. Ist noch sehr, sehr selten. Also ich habe es in der ganzen Zeit, wo ich Tweetbacks benutze, was ja schon recht lange ist, habe ich das, glaube ich, ein- oder zweimal gehabt, wo ich relativ sicher war. Das war nur aus dem Grund, wurde der Tweetback abgesetzt.
Ich glaube, das gehört auch zu den Spams, die irgendwie dann immer so schwierig zu, oder wo man einiges an Arbeit hat, da mal nachzuvollziehen, ob hier wirklich jemand spammt oder nicht.
Ja, da sind wir genau in der Diskussion, was ist eigentlich Hen und was ist Spam? Das ist teilweise gar nicht so leicht auseinanderzuhalten. Also manche Sachen, wo Viagra denn vorkommt, weiß man sofort, das ist Spam. Aber bei mancher Spam weiß man gar nicht so genau, was ist eigentlich die Intention des Kommentators.
Und die sind über die Jahre so, ne, wenn man wie jetzt ich oder Grisha oder Robert schon ein paar Jahre blockt, merkst du es ja auch, die sind über die Jahre viel besser geworden.
Ich sehe das ja besonders bei Dreckback oder Pinkback-Spams, du quasi dann auf einmal auf einem anderen Blog landest, da ist einmal nett Text und Artikel, nur wenn du dann wirklich ein bisschen durchackerst, die Artikel, dann kommst du einfach drauf, die sind so speziell geschrieben und du kriegst einfach wirklich damit, die sind daraufhin optimiert, dass gewisse Worte drinnen vorkommen und du wunderst dich auf einmal, dass in jedem Artikel dir, weiß ich, das ist ein Blog, das zum Thema Hausbau, klingt einmal ganz nett, jemand kommentiert seinen eigenen Hausbau, aber dann wenn dann in jedem Artikel oder in jedem zweiten auf einmal auf irgendwelche Versicherungen hingewiesen wird beim Hausbau, dann wirst du schon ein bisschen vorsichtiger, sage ich jetzt einmal. Aber das erfordert wirklich dann so Arbeit, so das wirklich auch nachzuvollziehen und sich einmal dieses Blog einmal durchzuschauen und zu überlegen, ist das jetzt wirklich so ein reines Werbedingens oder steckt da wirklich auch ein bisschen mehr an Inhalt oder ein Mensch dahinter, der halt jetzt nicht 20 solcher Werbeblogs nebeneinander betreibt.
Sie werden ja auch vor allen Dingen viel besser in dem Textinhalt des Kommentars, was vielleicht später nochmal spannend ist beim Basefilter. Also du hast eine Menge Sachen mittlerweile, wo du auf Anhieb denken könntest vom Kommentartext her, das ist ein ernst gemeinter Kommentar. Und das war früher zum Beispiel nicht so, da hast du jedem Kommentar am Text auf Anhieb angesehen, okay, das ist Spam. Da war es aber eben auch noch mehr so, die große Viagra-Spam-Welle oder die große Texas Hold'em-Welle war ja auch, ne, bestand der Kommentar wirklich nur aus Links und Schlagworten. Und mittlerweile ist es wirklich ausformulierter Text.
Vielleicht habt ihr da jetzt irgendwie eine Antwort drauf, aber ich habe öfters sozusagen auch Kommentarspam, in dem kein einziger URL zu irgendeinem anderen Webseite zu finden ist.
Testen. Die testen deine Spam-Mechanismen.
Okay.
Haben die denn eine URL außerhalb des Textes, also irgendwie eine Homepage angegeben?
Nein, gar nichts. Da brauchen wir sogar eine E-Mail dabei, ein Name und dann eben ein obskurer Text, der sicherlich nicht, sage ich einmal, Kommentar als solches sein möchte, sondern ja, da machen wir ein bisschen wirklich zu Spam, wo dann halt irgendwelche Worte auftauchen, aber die jetzt auch nicht so, sage ich mal so, eben von bisschen das zu dürfte, Viagra vielleicht und Co., aber das ist jetzt auch nicht
unbedingt. Das dürfte die kleine, einfache Prüfung vor dem Großangriff sein. Erstmal gucken, ob sich's lohnt.
Oder ist was anderes, was du, glaube ich, schon mal vermutet hast. Ja, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, das warst du, Matthias. Es ist auch eine gute Idee, erstmal einen Blog zuzuspammen, sodass die Bias-Filter entsprechend angepasst werden.
Das habe ich bestimmt nicht vermutet.
Also, ich weiß nicht, wer das war. Irgendjemand kam mit der Vermutung auf. Das finde ich ziemlich schlau. Also wenn man ein schlauer Spammer ist, dann füllt man jetzt den Bias-Filter erstmal so kräftig mit Worten und kann dann halt bestimmte Worte schwerer wiegen lassen, hat dann nachher vielleicht eine Möglichkeit, besser Spam loszuwerden. Ich weiß es nicht.
Also das war auf jeden Fall, als ich Danisch damals vorgeschlagen habe, dass er doch so einen Bias-Filter auch für seinen Blog benutzen könnte, war auch seine Entgegnung direkt, das könnte man doch manipulieren. Also gerade das scheint wohl das Standardargument gegen Basefilter zu sein.
Ich glaube, das lohnt sich aber doch nur bei einem Blog, wo du dir hinterher richtig was versprichst. Also das, denke ich mal, der Aufwand rechtfertigt sich nicht bei einem kleinen Blog.
Naja, aber wenn
das kann ich mir eher vorstellen, dass wenn du einen großen Spam-Angriff auf ein wirklich großes Blog, jetzt weiß ich nicht, Christian Köntop oder sowas vorhättest, dann könnte sich das lohnen, vorher den Filter zu vergiften, aber sonst weiß ich nicht. Keine Ahnung, die Warum-Frage ist, glaube ich, bei Spam eh...
ich meine, es kann sein, dass sie vielleicht gar nicht den Bias voll machen, sondern zum Beispiel Kismet, ne? Also sobald du zentrale Datenbanken hast, kannst du natürlich versuchen, über möglichst viele Blocks diese zentralen Datenbanken zu manipulieren. Das ist sehr viel schwerer mit dem Bias, das stimmt schon, weil die eben genau nicht zentral sind, sondern lokal. Aber die ganzen WordPress-Blocks, auf die sie es ja eigentlich abgesehen haben, die hängen halt meistens an Kismet und Ähnlichem dran. Da sind wir jetzt aber schon ziemlich tief in der Technik drin, ne?
Ja, vielleicht gehen wir nochmal von Anfang ran.
Na, aber ich habe das schon öfters auch von Fragen von anderen gelesen. Eben, da steht ja keine URL, was macht der eigentlich da? Irgendwie so Unverständnis. Aber das wäre schon mal ein Erklärungsversuch. Aber ja, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Welchen jetzt?
grundsätzlich haben wir halt Kommentar-Spam, Trackback-Spam und Mail-Spam, falls die Mail-Adresse eben in Kommentaren zu sehen wäre, was sie in Serendipity standardmäßig nicht sein sollte, oder eben im übelsten Fall, weil man eben seine Mail-Adresse irgendwo auf dem Impressum oder auf der Kontaktseite hat. Das ist so, dass es gibt. Und jetzt können wir entweder mit den wirksamen oder mit den nicht so wirksamen Maßnahmen anfangen.
Das ist eigentlich jedem klar, ist eigentlich jedem klar, der uns zuhört, warum man eigentlich spammt, also was das soll.
Man spammt.
Ja, wenn man es überhaupt erklären kann, ne? Also.
Nein, die prinzipielle Sache, warum die meisten das sicherlich machen, sind eben, um halt in Google gut gerankt zu werden. Das funktioniert halt, wenn man von möglichst vielen unterschiedlichen Seiten, die auch möglichst hoch gerankt sind, selber, wenn man da Links auf seine eigene Seite bekommt. Und je mehr das werden, desto besser erscheint dann die Seite, auf die gelinkt wird, erscheint in der Google-Suche. Das heißt, zum Kommentarspam, wenn man es schafft, Links auf seine Seite auf möglichst vielen anderen Seiten abzugeben, wird man nachher möglichst relativ hoch in den Suchmaschinen erscheinen. Das ist genau das Ziel von Kommentarspam vor allen Dingen.
Wobei die Frage noch wäre, wie die Suchmaschinen das mittlerweile noch gewichten, ne? Aber grundsätzlich.
Richtig. Das war
weil ein Backlink von einer hochgerankten Seite bringt, glaube ich, auch nur deinen eigenen PageRank hoch. Und die Frage ist ja, wie zum Beispiel Google den PageRank überhaupt heute noch gewichtet. Aber das weiß nur Google.
Das ist allerdings, das weiß nur Google. Und die Wahrscheinlichkeit, mit mehr Backlinks höher gerankt zu werden, vermutet man als hoch. Deswegen wird das gemacht.
Also was Google zum Beispiel ja definitiv hochgewichtet, sind eingehende Links von einer thematisch verwandten Seite, die ebenfalls hochwertigen Content anbietet. Mhm. Also Beispiel, wenn du jetzt über Geocaching blogst, dann willst du von bestimmten anderen Blogs oder Seiten, die eben auch Inhalte zu dem Thema anbieten, verlinkt werden. Das wäre sehr wahrscheinlich positiv für deine eigene Suchmaschinenplatzierung. Und bei Mail dann gut, das ist Adressensammlerei, um eben Werbung zu verschicken.
Alles Weitere wäre dann ja quasi fast schon eine eigene SEO.
Ja gut, wobei Mailspam ist, glaube ich, auch eher nur der Vollständigkeit halber. Das, was uns bei Blogs speziell interessieren sollte, ist Kommentar- und Trackback-Spam, ganz klar.
Mhm. Also was da vielleicht noch besonders interessant ist, nicht nur der Link ist wichtig, sondern auch das Wort, in dem der Link steht. Also weil das ist, rankt dann dein Suchwort höher. Wenn du über Viagra einen Link hast, dann sollte möglichst der Link auch um das Wort Viagra sein. Deswegen versuchen viele Trackbacks zum Beispiel zu machen, wo in dem Titel, der nachher in dem Link drin ist, irgendwie das Wort vorkommt, was sie gerne in der Suche nachher hätten. Also das sind so ein paar Spezialitäten, mit denen man auch erkennen kann, was wohl ein Spam sein könnte und was nicht.
Das ist ja auch generell der einfachste SEO-Tipp, den man geben kann.
Genau.
Keine Hier-Links.
Genau.
Sondern immer einen semantisch wertvollen Linktext.
Genau. Das heißt, der Grund, der Witz an der Sache ist halt, also wenn ich kommentiere, dann kommentiere ich meistens als Grischer. Ich habe eine Homepage, einen Link, der auf meine Homepage geht. Das heißt, wenn ich in Google nach Grischer suche, finde ich sehr hoch meine Homepage. Und das liegt unter anderem auch daran. Hätte ich jetzt immer als Kommentatorname Viagra genommen, dann wäre mein Blog besonders gut unter Viagra zu finden. Also schon sehr witzig. Deswegen versuchen viele Comment-Spammer, ihren Namen so zu wählen, dass er einigermaßen nicht ganz so verdächtig klingt, aber schon so ein bisschen in die Suchwort-Algorithmen reinkommt.
Ich würde sagen, eine einfache Form, es auch zu unterscheiden, ist bei deutschsprachigen Blogs, würde ich mal sagen, 95% der englischsprachigen Kommentare sind wahrscheinlich Spam, also wenn nicht mehr.
Deutlich mehr.
Ja, weil wer schreibt schon englischsprachig in ein deutschsprachiges Blog hinein? Genau.
Dann lasst uns schnell die eher ungeeigneten Maßnahmen durchhappeln. Das sind so die Sachen, wo ich gedacht habe, das empfehlen wir vermutlich eher nicht. Maßnahme 1 ist Vollmoderation. Das bedeutet, oder damit meinte ich, jeder Kommentar, jedes Trackback, was im Blog erscheint, wird moderiert, muss erst vom Blogbetreiber freigeschaltet werden. Sehr beliebtes Modell in Deutschland bei Leuten, die irgendwie befürchten, abgemahnt zu werden.
Ja, es ist mit Sicherheit auch die Maßnahme, die am allerbesten funktioniert, allerdings auch die Maßnahme, die mit den allermeisten Arbeit verbunden ist. Insofern
deswegen, ist es ungeeignet. Genau deswegen würde ich es nicht empfehlen. Also ich habe es sicher auch schon mal gemacht für Einträge, wo ich dachte, da könnten Kommentare kommen, die möglicherweise nicht so ganz lupenrein sind und woran sich jemand stößt. Und das kann man dann mal auf Moderieren setzen. Aber ein komplettes Blog immer auf Vollmoderation zu stellen, ist, glaube ich, eine Menge Arbeit.
Außer man ist unbekannt.
Ja gut, wenn du keine Kommentare kriegst, kannst du natürlich auch alles vollmoderieren.
Ja. Genau.
Captchas ist ein schönes Thema für Robert. Erklär nochmal zum Captcha, was ist schlimm an Captchas und warum wollen wir keine Captchas?
Was ist schlimm an Captchas? Ich würde sagen, fangt schon an bei jedem von uns, der mal so ein grafisches Capture eintippen muss. Es ist ja oft wahnsinnig schlecht zu lesen, auch für jemanden, der normalsichtig ist. Für jemand, der eine schwere sozusagen Sehbehinderung hat oder vielleicht sogar blind ist, ist der quasi eine Grafik, auf der Text zu sehen ist, ja nicht lesbar. Das heißt, sozusagen ein blinder Mensch weiß nicht, was er hier abzutippen hat. Und damit ist sozusagen Capture die absolute Hürde, um einen Kommentar abzuschicken oder auch eine sonstige Nachricht, die irgendwie durch Capture sozusagen geschützt ist. Also das heißt, es ist nicht barrierefrei. Es ist nicht gut bedienbar. Es gibt zwar auch die Kombination von grafischen und Audio-Captures. Also kann ich die Grafik nicht lösen, dann kann ich mir ein Audio vorlesen lassen. Auch das ist schwierig, weil oft auch die Audio-Files dann noch verrauscht werden, weil es natürlich auch schon, so wie auch bei optischen oder grafischen Captures, einfach auch schon Programme gibt, die das entschlüsseln können. Also ich habe jetzt heute wieder einen Artikel gelesen, es gibt für Grafik-Captures Programme, die diese lösen können. Die kannst du sogar kaufen. Das verwenden blinde Menschen oft, um überhaupt sozusagen hier weiterzukommen. Aber das heißt auch, grafische Captures sind einerseits unbedienbar für viele Menschen, weil nicht jedes ist lösbar. Andererseits, sie stellen oft gar keine Hürde mehr heutzutage dar, weil sie eben entsprechend entweder durch eine reine Softwarelösung oder durch so eine Mischform, mag das jetzt, sag ich mal, billigst bezahlte Truppe irgendwo in einem dritte Weltland sein, dass das einfach sozusagen eintippt, oder mag das, es gibt ja da ganz spezielle Formen noch, aber das lasse ich jetzt mal weg, andere Möglichkeiten sein. Also Captures sind heutzutage auch nicht unbedingt mehr eine Hürde.
Also kurz zusammengefasst, die Dinger sind nicht zu bedienen, auch von nicht eingeschränkten Menschen. Sie sind vor allen Dingen nicht barrierefrei und die Tatsache, dass sie von Spambots nicht zu knacken wären, ist eine Urban Legend und deswegen lasst die Dinger weg.
Genau. Das Problem ist dabei, dass man seinen echten Kommentaren mehr Stress bringt und weniger die Spambots abhalten kann damit.
Finde ich ganz wichtiges Argument, weil eigentlich ist Spam das Problem des Betreibers und nicht das Problem des Besuchers, der kommentieren will.
Wenn ich dreimal das eintippen muss, so ein Capture, dann habe ich schon öfters auch einen Kommentar aufgegeben.
Das ist echt schade für das Blog.
Das ist ja tatsächlich das Schlimmste, was man eigentlich haben kann als Blogbetreiber. Also die meisten Blogbetreiber sagen ja von sich, dass sie bloggen, um mit ihren Lesern in einen so Dialog zu treten. Und wenn dann der Kommentator nicht kommentiert wegen so einer blöden Softwarelösung, die man da hat, dann ist es eigentlich ziemlich schade. Mhm.
So, und das dritte, weiß ich gar nicht, ob das jeder kennt. Es gibt noch zwei Plugins für Serendipity. Das sind RBL und SURBL. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, wie die funktionieren. Vielleicht weiß es einer von euch besser, aber im weitesten Sinne ist das ein Blacklisting. Das heißt, die greifen auf eine irgendwo abgelegte Liste von vermutlich Netzwerken oder IP-Adressen zurück, von denen oder Subnetzen, von denen viel Spam kommt, und blocken die halt aus. Und das ist ganz schwierig, weil es oft Probleme macht mit Leuten, die hinter Proxys sitzen und mit Leuten, die auf einer Dial-Up-Verbindung sind. Und ehe jetzt jemand sagt, Dial-Up-Verbindung, das war doch mal, nee, das wird ja wieder mehr, dadurch, dass wir eben mobile Internetverbindungen wie 3G und sowas haben, was eben auch Dial-Up-Verbindungen sind. Das heißt, es kann passieren, wenn ich diese beiden Plugins laufen lasse, dass ich mobilen Nutzer aussperre und Nutzer aussperre, die hinter Proxys sitzen. Und das will man eigentlich auch nicht, aus demselben Grund. Man will ja Kommentare haben.
Außerdem, wie gesagt, Blacklists sind immer so eine Frage, woher kommen sie, was kommt alles drauf? Kann schon mal schnell mal ein IP-Adressenraum drinnen landen, der auch meine Kommentatoren einschließt, die gar nichts dafür können. Ich kenne das nur aus einem anderen Bereich, wo Leute von mir ausgeschlossen werden, die eine Hotmail-Adresse angeben.
Ja.
Das ist mit Blacklisting ist auch so noch so ein allgemeines Problem. Das funktioniert ja eigentlich nur, wenn du dich verlässt auf einen externen Server. Wenn du es lokal machst, brauchst du zu lange, um die zu füllen. Die sind nie relevant. Das heißt, du überlässt einem externen Service, überlässt du das die Entscheidung, ob ein Kommentar bei dir gut ist oder nicht. Und da muss man sich sehr fragen, ob man das will. Also ich möchte nicht einen amerikanischen Service entscheiden lassen, ob ein Kommentar bei mir okay ist oder nicht. Das wird in seltenen Fällen wirklich gut gehen. Ich versuche da immer lokale Lösungen zu machen, wo es irgendwie geht. Da haben wir das Thema Akismet wieder von WordPress. Wir haben einige Möglichkeiten, wie wir lokal auch mit Spam umgehen können, ohne einen externen Service anfragen zu müssen. Und da Blacklisting ist für mich absolut ein No-Go.
Jo.
Nachdem jetzt Akismet angesprochen wurde, gehen wir vielleicht gleich, wir wollten ja auch ein bisschen kurz durchgehen, auch die bestehen, also auch sozusagen das ganz alte sozusagen Spam-Schutz, Serendipity-Event-Spam-Block-Plugin, da kommen wir dann vielleicht eher auch noch auf die Frage auch von Akismet.
Ja, das sind die drei Maßnahmen, die wir jetzt mal ausgestellt haben als funktioniert, möglicherweise auch in Kombination, und das sind eben das Spam-Schutz-Plugin, was im Kern enthalten ist, das Spam-Schutz-Base-Plugin von Malte und das Spam-Schutz, sollen wir es die Spam-Schutz-Biene nennen?
Von Joost.
Was ganz neu ist von Grischer. Fangen wir mal mit dem Kern an. Der Kern stellt, also das Spam-Schutz-Kern-Plugin stellt zum Beispiel einen Wortfilter bereit. Da weiß ich nicht, wie gut das heute noch überhaupt noch funktioniert, weil die gefilterten Worte scheinen mir schon so, die große Viagra-Welle ist, glaube ich, vorbei, oder?
Ja, auch da ist es wieder das Problem, dass man nie eigentlich aktuell sein kann, weil man kann auf Wellen reagieren und dann ein Wort eintragen, aber die nächste Welle wird von Wortfiltern schon nicht mehr gefiltert. Das heißt, ein Wortfilter ist immer eine Sache, wo man immer der Welle hinterherhinkt. Meiner Meinung nach nicht unbedingt ein sehr geeignetes Kriterium.
Ich meine, es kann vielleicht helfen bei irgendwelchen Kommentatoren, die man irgendwie fast ausschließen möchte, eine Mailadresse eintipselt, aber.
Also beim Wortfilter ist vor allem das Problem, dass man sich wieder, das ist wieder bei der, im Kleinen ist es wie die Vollmoderation, man muss sich selber darum kümmern. Da möchte man lieber Automaten haben, die die Worte erkennen können und entscheiden können, ob die Worte gut sind oder nicht. Dazu werden wir später kommen, das ist dann das Base.
Und das ist eben auch das Problem, was Grischer, glaube ich, primär meinte. Wenn du weißt, dass du ein bestimmtes Wort ausfiltern willst, dann hast du sehr wahrscheinlich schon einen ganzen Haufen Kommentare mit diesem Wort bekommen. Das heißt, du setzt eigentlich zu spät an.
Ganz genau, man rennt der Welle mit daher, genau.
Also. Habt ihr eigentlich, ihr vielleicht Base verwendet, eigentlich jetzt die ich habe meine Wortfilter noch aus alten Zeiten noch gefüllt. Habt ihr die jetzt dann sozusagen ganz geleert?
Ich ja, da kommen wir vielleicht später zu.
Wenn wir so gucken, wie wir die Plugins kommentieren können, das habe ich auch gerade so gedacht.
Ja, weil das hat einen Grund, warum ich sie gefüllt habe. Da kommen wir dann später zu, wenn wir durch die Plugins durch sind.
Das Ding kann ja auch noch ein paar Sachen mehr, die ganz interessant sind, weswegen ich immer denke, deswegen will man es vielleicht nicht unbedingt rauswerfen. Es kann eben auch so Geschichten wie, was ich ganz spannend finde, ist eine automatische Moderation nach Alter. Also zu sagen, wenn ein Artikel jetzt 3 Wochen alt ist oder 6 Wochen alt ist, dann setze alle Trackbacks oder auch alle Kommentare, glaube ich, auf Moderation. Mhm. Das ist ganz spannend. Dann gibt es diese Notfallblockade, die sehr interessant sein kann, wo man einfach sagen kann, okay, hier ist gerade ein heftiger Beschuss, heute sind irgendwie, keine Ahnung, was da realistische Zahlen sind, so und so viele Kommentare reingekommen. Und jetzt mache ich einfach mal das komplette Block dicht.
Was am Spamblock, welchen mir sehr gut gefallen, sind solche Filter, die eher generische Kriterien abfragen. Also nicht wirklich nach Wort, sondern solche Sachen wie, wie viele Links hat der Kommentar? Weil das ist eine Sache, die gilt immer. Wenn ein Kommentar mit meinetwegen 3 Links voll ist, dann kann man nahezu davon ausgehen, dass es Spam ist. Und das ist eine Sache, da hat man eine Chance, vor der Welle schon was rauszufischen.
Ich würde die nie abweisen, sondern moderieren, weil es kann schon mal sein, dass dir jemand im Kommentar irgendwie 5 Links zu einem Thema reinknallt.
Völlig richtig, ja.
Na, deswegen, das ist aber generell, dass ich die Filter, die das Kern-Spam-Block bietet, würde ich nie auf Abweisen setzen, sondern immer auf Moderieren.
Das geht mir genauso, ja. Also eine Sache ist dabei, die es auch in keinem anderen Plugin gibt, weswegen ich das Spamblock Core noch eine lange Zeit hatte, ist, dass der einfach guckt, ob der Text bereits gespeichert ist, und wenn das der Fall ist, weist das den ab. Das ist nämlich eine Sache, die passiert leider relativ einfach. Und zwar, wenn du einen Kommentar abgibst, also einen echten Kommentar abgibst und nach einem Reload machst, dann wird der gleiche Kommentar nochmal gepostet. Hätte man das Core nicht drin, würde der nochmal tatsächlich ein zweites Mal reinkommen, und das verweigert das Core.
Ganz lästig auch, da gibt's diese IP-Block-Intervall. Und das finde ich immer sehr nervig, weil manche Leute haben das auf irgendwie 20 Sekunden stehen. Und dann fällt dir ein, oh, du hast im Kommentar was vergessen, willst schnell einen hinterher schreiben, geht nicht, weil die IP noch geblockt ist. Da unbedingt gucken, dass das eine sinnvolle Zeit ist. Das finde ich immer ein bisschen.
Oder noch besser?
Ja.
Dann direkt das Kommentarbearbeitungs-Plugin, so dass man 5 Minuten danach noch den eigenen Kommentar editieren kann. Das ist nämlich eins der unterbewertesten Plugins von mir, glaube ich. Das finde ich ziemlich praktisch.
Das wird auch durch den IP-Block nicht ausgehebelt?
Nö, wobei, das müsste man testen. Da bin ich gar nicht sicher.
Das muss ausgehebelt sein, weil du machst ein Save und im Save hängen sich alle Spam-Blocker rein.
Das heißt, wenn man es kombiniert, muss man,
man kann
eine andere Einstellung vornehmen.
Genau, man kann am Core das ja ausschalten. Sollte man wahrscheinlich auch tun, wenn man dieses andere Plugin benutzt.
Und es bietet halt, um das abzuschließen, auch noch für die, die es haben wollen, die Akis mit Anbindung. Wobei ich jetzt wieder mal überfragt wäre, da ist Robert meistens eher auf dem Laufenden, wie das jetzt ist mit Akis mit in Deutschland. Oder auch die ganze rechtliche Geschichte. Es galt mal als rechtlich oder datenschutztechnisch fragwürdig.
Ich weiß jetzt nicht den aktuellen Stand, das kann deswegen sagen als fragwürdig, weil du quasi ohne Zustimmung des Kommentierenden seine Daten, sprich insbesondere seine E-Mail-Adresse, quasi als personenbezogenes Datum teilweise halt gilt, an einen ausländischen Server sozusagen übermittelst, ohne dass du das. Die Frage wäre, ob du das irgendwo in deinen Datenschutzerklärungen.
Das kannst du mittlerweile abschalten, sehe ich gerade.
Genau, das wollte ich sagen. Es gibt sozusagen die Möglichkeit, auch das Ganze unter Akismet anonymisiert zu machen. Dann schickt er aber, glaube ich, nicht einmal eine URL mit auch. Das bin mir jetzt ganz sicher. Macht aber natürlich damit die Erkennung natürlich auch wieder ein bisschen fragwürdiger oder schwieriger. Je weniger Daten du mitschickst, umso schwieriger wird es natürlich.
Gut.
Vielleicht eine Zeile hätte ich noch eigentlich gefunden, die, glaube ich, wichtig ist, außer sie wäre jetzt doch irgendwas anderes obsolet geworden, nämlich E-Mail-Adresse bei Kommentatoren verstecken.
Das ist praktisch, klar. Ich glaube aber, dass es standardmäßig die E-Mail-Adresse nicht ausgegeben wird, und selbst wenn, kann man es auch übers Template handhaben. Und ich mache es seit geraumer Zeit so, dass schon template-seitig die E-Mail-Adresse unterdrückt wird.
Ist aber vielleicht gibt es auch Templates, die das nicht tun noch. Also
mit Sicherheit, ja.
Das ist, glaube ich, das ist zum Beispiel, ich glaube, das ist sogar beim Bulletproof noch so, ne? Dass das diese Option abfragt.
Das kann sein, ja. In 2K11 ist es definitiv nicht mehr. Und finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Also es reicht, wenn der Betreiber des Blogs die E-Mail-Adresse hat. Die muss nicht öffentlich sein und sollte sie auch nicht, zumal, aber dazu kommen wir später noch mit E-Mail-Spam und so weiter. Dann lasst uns mal den seit geraumer Zeit Stern am Spam-Schutzhimmel angehen. Malte, erklär mal, wie ein Bassfilter funktioniert.
Willst du die mathematische Formel haben? Nee.
Wir verlinken okay, auf den Wikipedia-Eintrag, du musst nicht zu.
Das finde ich gut.
Aber vielleicht ein bisschen so, dass es so Otto-Normalverbraucher, wie ich auch einmal verstehe. Nein.
Also vielleicht erstmal ganz kurz zum Hintergrund. Das Bass-Plugin ist nicht völlig auf meinem Mist gewachsen, also völlig abgesehen davon, dass die mathematischen Hintergründe natürlich nicht von mir sind. Das basiert auf B8, das war ein PHP-Projekt, Tobias Leuten, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall war es eine Nutzeranfrage, könnte man nicht sowas auch in Serendipity machen? Und dann kam ein kleiner Chemiker im Forum und hat dann einfach PHP-Code hingeklatscht, der aber noch gar nicht funktionierte, weil er nicht testen konnte. Und ich habe das dann genommen und in einem Plugin gepackt und dann auch später die Nutzeroberfläche dafür. Und dann auch die Formeln mussten ein bisschen angepasst werden. Das Plugin ein bisschen erweiterte, genau. Ja, und grundsätzlich ist ein Base-Plugin, das schaut sich in Kommentaren die einzelnen Wörter darin. Und der Nutzer bewertet die Kommentare als, das ist Ham, wie wir es vorhin hatten, also valider Kommentar, oder das ist Spam. Dann hat er so eine Datenbank zur Verfügung. Und dann kann er schauen, wenn ich jetzt einen neuen Kommentar bekomme, dieses Wort, kam das öfter in validen Kommentaren vor oder kam das in Spam vor? Und wenn ein Kommentar aus ganz vielen Spam-Wörtern besteht, dann habe ich eine Bewertung von 1,0, also die Wahrscheinlichkeit, das ist ganz, ganz sicher. Oder 1,0 wäre ja absolute Wahrscheinlichkeit. Das ist Spam. Das wäre ein Bassfilter.
Also ein relativ simples, aber gut funktionierendes Prinzip, was im Prinzip auch selbst lernen kann. Das ist ja der Witz daran. Ne? Also man muss den Bassfilter am Anfang immer trainieren. Ne?
Ja.
Und nach einer gewissen Zeit des Trainings ist die Datenbank groß genug, dass man sagen kann, okay, jetzt erkennt er das, merkt man auch, jetzt erkennt er das meiste automatisch richtig. Insofern praktisch, weil eben einerseits ist relativ gut gegeben, dass man an der richtigen Stelle filtert, also nicht after the fact, sondern beim eingehenden Kommentar wird schon geguckt, welche Wörter sind verdächtig. Und andererseits hat man relativ wenig Aufwand, weil es nach einer gewissen Zeit von alleine läuft.
Genau, das ist der Idealzustand. Und bei deutschen Blogs kommt noch der schöne Faktor hinzu, wie wir es vorhin hatten, dass englische Kommentare fast immer Spam sind. Und dann ist es halt verdammt effektiv, weil dann ist fast jeder Kommentar, diese englischen Worte haben eine total massive Spam-Bewertung und dann sieht er das halt direkt.
Gut, was ich immer den Eindruck habe, also grundsätzlich macht ihr wahrscheinlich ähnlich, empfehle ich jedem, der fragt, nimm den Spam-Schutz Base. Ich glaube, eine Menge Leute sind ein bisschen erschrocken vor den Konfigurationsoptionen und wissen nicht so genau, was soll ich da jetzt setzen. Kannst du so eine grobe Empfehlung geben, wie man anfängt, wie man ihn einstellt und wann man dann sagt, okay, jetzt kann ich die Einstellung auf was anderes ändern?
Ja, also ganz am Anfang habe ich das eigentlich so versucht zu vereinfachen. Eigentlich haben wir die ganze Datengrundlage schon im Blog, wenn der eine Weile läuft, weil wir haben Kommentare, die gespeichert sind. Die sind ja Ham, sonst hätte der Betreiber sie gelöscht. Und wir haben eben die Spam-Block-Logs von anderen Plugins. Und man könnte mit denen lernen. Da gibt's die Option in der Datenbank-Menü. Das kann man probieren, das mache ich nicht mehr bei Installationen, weil viele PHP-Skripte einfach nicht so lange laufen dürfen, wie das bräuchte bei großen, alten, bestehenden Blogs.
Das ist diese Geschichte, wo man dann den Timeout kriegt nach einer gewissen Zeit, ne?
Ganz genau, und den habe ich schon deaktiviert, aber das geht ja auch nicht immer. Und es ist auch kein schönes Erlebnis, ein Plugin zu installieren und dann 5 Minuten zu warten. Also ich würde es dann wieder runterschmeißen. Okay, nee, grundsätzlich die Option am Anfang einfach auf Moderieren stellen. Würde ich vorschlagen, dass einfach alles moderiert wird und dann erstmal den zu lernen. Und dann sieht man ja bei der Kommentarübersicht die Bewertung unten rechts. Das ist eine Prozentanzeige. 100% wäre klar Spam, 0% würde Filter denken, das ist kein Spam, also valid. Und dann eben zu gucken, bis die Werte halbwegs passen und dann auf manuelle Grenzen zu setzen und die dann erstmal relativ harmlos einzusetzen, also abweisen so ab 90, moderieren ab 50 und dann könnte das eigentlich ganz gut funktionieren.
Und dann auch umstellen auf Lernen, ne, damit er automatisch weiterlernt, oder ist das
von Anfang an? Hätte ich vor kurzem noch gesagt, dieses automatische Lernen ist an sich eine gute Sache, weil er damit eben eigentlich mitkriegt, wenn der Spam sich so graduell immer weiter verändert. Aber gerade bei Krischer hatten wir jetzt den Fall, dass er viel zu viel als Spam eingelernt hat, weil natürlich ein Blog bekommt viel mehr Spam als Spam ab. Und dann auch valide Kommentare als Spam zumindest markiert wurden, sodass sie moderiert wurden. Oder wurden sie bei dir sogar abgewiesen, Krischer?
Die landeten im Papierkorb tatsächlich.
Ja, das ist genau das, was nicht passieren soll. Gut, dass der Papierkorb schon da ist inzwischen. Aber
sollten wir auch noch kurz erklären, also es gibt die Möglichkeit zu sagen, verschiebe das, was sonst abgewiesen würde, in den Papierkorb. Man kann auch einstellen, ab welchem Wert in den Papier... Nee, das ist, ab welchem Wert sie dann direkt gelöscht werden, statt in den Papierkorb zu gehen. Den würde ich zum Beispiel nie zu niedrig setzen. Also
der steht bei mir auf 99 inzwischen.
Ich habe ihn auf 98, aber definitiv nicht... sehr viel weniger, würde ich mal sagen. Und ansonsten, dann haben wir die Optionen durch, kann das Ding natürlich wie alle Spam-Schutz-Plugins auch noch protokollieren. Entweder in eine Datei oder in die Datenbank. Wobei ich immer, weiß nicht wie ihr es handhabt, ich finde immer eine Datei praktischer, weil die schneller gelöscht ist.
Ja, kann ich verstehen. Andererseits, die Datenbank hat den Vorteil, dass man dann wieder daraus lernen könnte. Also dass genau die Datenbank, aus der er dann auch wieder neu einlernt. Und mit dem DB Clean, hieß es, kann man das eigentlich auch ganz gut wieder löschen.
Also ich
hoffe, dass das drin
ist. Ich benutze die Spamblock-Log-Datenbank auch gerne dazu, um Effektivität zu checken. Weil da stehen halt natürlich die ganzen Maßnahmen drin. Also man kann dann durchzählen, welches Plugin hat wie viel Sachen weggefiltert und kann dann sehen, wo man noch ein bisschen feintunen muss eventuell. Aber das ist natürlich ein sehr technischer Ansatz und da muss man auch sich ein bisschen auskennen, was man alles installiert hat. Aber dafür ist es sehr schick. Da kommt man mit einer Textdatei natürlich nicht weiter.
Hat es irgendeine Bedeutung, bei das Ignorieren-Feld zu verwenden? Also da, sagen wir so, gibt es irgendeine Notwendigkeit in diesem Ignorieren-Feld bei den Settings irgendetwas anzugeben wie IP, Referrer, außer Body oder E-Mail oder sonst was? Da gibt es einen Anwendungsfall, wo das einen Sinn hat?
Ich glaube schon. Also ich meine, das war aus Bernds Anraten, also aus Bernds Blog, der, ich glaube, er wollte IP-Adressen einfach nicht dran haben. Oder er hatte den Referrer, der immer ihm die Bewertung versaut hat. Und Base geht inzwischen. Am Anfang war das einfach, der hat nur den Inhalt des Kommentars angeschaut oder alles zusammen sogar geschmissen und dann bewertet. Und inzwischen, jetzt ist es schon relativ lange her, bewertet er jedes einzelne Feld mit seiner eigenen kleinen Unterdatenbank. Mhm. Also im URL-Feld ist eine andere Datengrundlage als jetzt beim Text. Weil eigentlich war die Grundannahme von diesem B8-Plugin, Programm, auf dem das basiert, dass die Spam-Bots so blöd sind und in die Felder immer genau das Gleiche schreiben. Das machen sie bei mir nicht. Mhm. Beobachtet. Und deswegen hat er für seine Felder immer seine eigene Bewertung und das Ignorieren hilft halt dabei, wenn diese Bewertung einfach nicht stimmt für dieses eine Feld immer.
Ja, was ich halt gesehen habe, ist, dass der Referrer ein bisschen kritisch ist. Also beim Referrer ist es so, wenn du einen echten Kommentator hast, dann kommt der meistens aus deinem eigenen Blog irgendwie und hat also einen Referrer von der Blog-URL aus. Das machen aber mittlerweile Spam-Bots ähnlich. Also manche gehen nicht direkt drauf, sondern rufen zuerst die Seite auf oder liefern dir einen Referrer mit aus. Den kannst du ja einfach mit angeben.
Könnte auch damit zusammenhängen, dass eine Menge Leute, über getwitterte Links mittlerweile ins Blog kommen.
Genau. Und da hast du auf einmal Referrer drauf, die sehr nach Spam aussehen oder umgekehrt. Spam-Bots werden auf einmal gut bewertet, weil sie ähnliche Referrers haben, wie auch ein normaler Kommentator hat. Deswegen habe ich bei mir Referrer mit ziemlich schnell ausgeschaltet. Das ist für mich kein Hinweis darauf, ob das Spam ist oder nicht. Wohl aber natürlich Namen und Homepage und Texte. Klar, diese Sachen sollte man immer anhaben, denke ich.
Gut, dann schauen wir mal, was hat das noch für Funktionen. Es kriegt ja, es sei denn, man schaltet es ab, einen eigenen Menüpunkt in Serendipity. Und dann haben wir zunächst mal, was du letztens geändert hast, kommt man auf den Papierkorb. Was ganz praktisch ist, weil man das, was eben im Papierkorb ist, also den Papierkorb zu leeren, ist wirklich von den Funktionen da die am häufigsten genutzte.
Auf jeden Fall.
Dann haben wir die Datenbankübersicht auch nochmal im Backend, wo man also die Bewertung einzelner Schlüsselwörter einsehen kann oder auch eine Datenbank komplett löschen kann oder im und exportieren, was auch sehr praktisch ist, weil man so eben Spam-Datenbanken austauschen könnte. Da kommen wir aber, glaube ich, später nochmal zu. Was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, wenn man eine fremde Datenbank importiert, wird die mit der bereits existierenden zusammengeführt, oder?
Ja.
Ja. Nicht, dass da jemand denkt, er löscht sich seine Datenbank, wenn er eine fremde importiert. Lernen ist dazu da, um Kommentare manuell einzulernen, oder?
Genau, das ist einfach, um schon mal was zu haben. Wenn ich zum Beispiel dieses Viagra nicht über das Spam-Plugin jetzt filtern will, sondern über Base und ich weiß, dieses Wort kriegt er irgendwie nicht rein gerade oder ich rechne damit, dass jetzt ganz viele damit kommen. Da ist der Einsatzzweck ehrlich gesagt eigentlich mehr so am Anfang des Plugins, wenn ich einen neuen Block habe, da schon was reinschreiben zu können, damit überhaupt anfängt zu bewerten.
Gut, dann haben wir Analyse. Das ist auch was, woraus ich immer nicht so schlau werde. Wofür ist Analyse genau?
Das ist schade.
Ich habe schon mal ausprobiert.
Ausprobiert ist gut. Also hat es Sinn gemacht?
Ich hatte sagen, einen, bei dem sozusagen seine Kommentare abgewiesen werden. Und anhand dessen habe ich festgestellt, dass quasi IP-Adresse erst nicht schlecht bewertet wurde. Also sagen ein 90%iger Spam-Verdacht und anhand dessen haben wir festgestellt, weil wir einfach nicht herausfinden konnten, warum da jetzt dass das abgelehnt wurde, quasi der Beitrag. Und anhand dessen kannst du es ja sehen. Das wird genau aufgeteilt nach IP, Referrer, E-Mail, URL, wie die einzelnen sozusagen Bestandteile, nach wie viel Prozent die beurteilt werden nach Spam.
Genau, das freut mich. Also manchmal funktioniert es doch.
Ja, wobei es nicht ganz einfach sozusagen zu kapieren ist, weil man ja quasi den Beitrag anklicken, also sozusagen die Checkbox anklicken muss bei dem jeweiligen Kommentar und unten auf Los klicken muss. Und das muss man mal draufkriegen, also rauskriegen, was das heißt.
Jetzt kapiere ich erst, wie das funktioniert. Ich gucke es mir gerade nebenbei live an.
Ja.
Okay. Also man wählt einen Kommentar aus der Liste aus oder auch mehrere. Hm? Und klickt dann unten auf Los und bekommt dann quasi eine statistische Auswertung des einzelnen oder mehrerer Kommentare, wie spamhaltig die einzelnen Felder sind.
Mhm, ganz genau. Und auch mit Farbkodierung, die fand ich sehr spaßig. Aber tatsächlich, das ist so, als Entwickler, man sieht's einfach nicht. Ich studiere das Zeug und trotzdem baut man dann, okay, das war noch vor dem HCI-Studium jetzt, aber tatsächlich baut man Zeug, das Nutzer nicht verstehen und dann kommt es genau zu der Situation. Alter, finde ich lustig.
Bau einfach zu jedem Kommentar einen Button analysieren dazu und nenn den unten von los um in alle analysieren. Dann ist das, glaube ich, offensichtlicher. Ist jetzt nur so eine Idee.
Ist eine Idee. Hättest aber schon wieder weniger Features, weil du nicht mehr so ein kleiner... Aber benutzt man das? Das ist dann die Frage. Weil du nicht mehr auswählen könntest, die drei jetzt untereinander.
Ja, doch, könntest du natürlich. Also du hättest halt... Ich glaube, man bräuchte einfach einen Hinweis, dass man zum einen... Also wenn ich so die Seite sehe, als unbedarfter Nutzer, dann weiß ich nicht so richtig, was kann ich damit anfangen.
Auch weil ich brauche einen kurzen Einführungstext da oben.
Könnte auch sein, ja. So einen kleinen Einführungstext, was man damit machen kann. Und dann wäre es natürlich super hilfreich, wenn man eine Möglichkeit hätte mit einem, ne, so muss ich in der relativ langen Liste erst nach unten scrollen, um den Los-Button überhaupt zu sehen. Und wenn ich einen pro Kommentar hätte, dann würde ich vielleicht eher drauf kommen, mal zu klicken. Und los würde ich eben auch nicht wählen, weil das Los weiß ich nicht, was passiert. Wenn da jetzt Batch-Analyse drauf stünde oder auf dem Einzelbutton steht Analysieren drauf, dann
Also gerade dieses Analyse-Button jeweils dort, wo man was macht bei dem Einzelnen, das ist sogar, glaube ich, ganz sinnvoll. Das ist so eine typische Apple-Sache.
Hast du mich gerade Apple-Nutzer genannt?
Nur, das ist eine Apple-Sache.
Kommen wir mal zu einem spannenden Teil, der noch da ist, das ist Import. Import ist einerseits fremde Datenbanken ins eigene Blog importieren, andererseits gibt es da eine Möglichkeit, die heißt Online-Import. Und das war, glaube ich, auch so ein Feature, was viele bejubelt haben. Erzähl mal, was sich hinter dem Online-Import verbirgt.
Wobei das Schade daran ist, dass es zurzeit nicht funktioniert. Also der Codename damals war Troja. Und tatsächlich ist das vielleicht unglücklicher gewählte Name, aber gut, war eine Anlehnung an Spartacus. Es geht darum, dass man ja irgendwie, wenn man seinen neuen Blog hat, am liebsten nicht erst warten will, bis da ein paar Spam-Kommentare, die ärgerlich sind, eingekommen sind und die will man bewerten und die erst bewerten muss, bevor der das Plugin irgendwas Sinnvolles macht, sondern man will ja auf Spam-Datenbanken zurückgreifen, am besten die schon existieren. Zum Beispiel ich jetzt auf deine oder auf irgendeine oder auf eine zentrale oder auf meine alte. Halt alles, was man sich vorstellen kann. Dieser Online-Import war der Gedanke, da klicke ich drauf und dann können vorher haben sich andere Blogs eingetragen, zum Beispiel du dich, der Lolette, dann mit deinem Blog und dann würde der für meinen Blog von dir die Spam-Datenbank ziehen und
einladen. Also im Prinzip ist es so eine Art Serendipity-internes Open-Source-Akismet.
Ja, also wir haben ganz also genau, aber ohne die Zentralität. Also wir haben tatsächlich auch nicht diese Vermischung. Das würde sich nur auf die Zeit vermischen, weil dann verschiedene Leute Sachen importieren, die schon anderes importiert hatten.
Aber das heißt aber, die Auswertung erfolgt trotzdem quasi in deinem Blog, weil du ja nur die Spam-Daten holst von der fremden Quelle. Die Auswertung genau. Quasi auf deinem Server vollzogen wird.
Dein Kommentar würde nicht rausgehen.
Das ist ein bisschen wie BitTorrent für Spam-Schutz eigentlich.
Ich kenne das an sich von einem anderen Blog, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die haben genau sowas. Da gibt es eine Zentrale sozusagen, wo man quasi seine eigenen Spam-Daten hinschicken kann, wenn man möchte, aber auch einfach quasi abholt in sein eigenes Blog wieder einlernen kann.
So. Ja, könnte genau das sein.
So, und nun ist aber das Problem, dass Troja im Moment nicht online ist.
Okay, ja genau. Die Geschichte ist doof eigentlich. Ich habe das Ding zweimal geschrieben, einmal mit Node.js und das lief dann einfach nicht auf dem Server von Dirk und bei mir lokal lief und wir haben nie festgestellt, woran das liegt. Dann habe ich das nochmal geschrieben in wirklich in Bash. Ja, ich glaube, das kann ich jetzt zugeben. Und das funktionierte auch wieder lokal gut und auch online mit meinem Blog auf dem Server von Dirk, aber bei Dirk lokal nicht. Das war wieder ganz komisch. Aber das Schlimmste daran war, dass Dirk dann entschieden hat, dass er keine fremden Dienste mehr hostet. Und dann war es erstmal down. Und dann hatte ich es auch vergessen.
Gut, also schlimm finde ich jetzt ein bisschen, das ist ja Dirks Entscheidung, aber im Prinzip fehlt...
Nee, so war es nicht gemeint.
Im Prinzip, ja, war fehlt, völlig okay. Im Prinzip fehlt dir im Moment ein Server, auf dem man es laufen lassen kann. Und was wäre die ideale Infrastruktur? Also...
Ich glaube... Da braucht es nicht so viel. Jemand, der bereit ist, dieses Blog in einem DAO. Ich könnte das hier wieder bei einem Freund laufen lassen, aber das ist dann wieder so, da laufen dann so ein paar Blogs drüber und das war mir dann auch nicht recht, aus ähnlichen Gründen wie wahrscheinlich bei dir.
Könnte ja jetzt sein, dass irgendjemand zuhört und sagt, Mensch, ich habe hier eine Kiste stehen, auf der könntest du das laufen lassen. Deswegen die Frage, was wäre eine gute Infrastruktur? Weil im Prinzip sagst du, geht das auch mit dem Shell-Script, oder?
Ja, solange da ein Linux Bash-Script nach draußen hören kann.
Okay. Also wenn irgendjemand noch einen Root-Server hat, auf dem er das laufen lassen könnte und der Community was Gutes tun möchte, dann bitten wir um eine Meldung in den Kommentaren oder auf den ganzen anderen Meldungskanälen, weil das wäre eine geile Sache.
Malte, wie sinnvoll hältst du es denn, fremde Spam-Daten, also fremde Base-Daten in das eigene Blog zu importieren?
Wenn der Filter schon gut läuft, dann eigentlich überhaupt nicht. Aber wenn der Blog gerade neu ist, also wenn ich jetzt, du machst einen neuen auf, dann ist das, glaube ich, wirklich sinnvoll. Fast immer, vor allem, wenn du jemanden erwischst mit der gleichen Sprache. Und das ist so ein Feature, das man dann noch hinzumachen müsste.
Ja, also meine Erfahrung war eben genau nicht so. Also als ich angefangen habe mit Base, habe ich erstmal fleißig importiert und habe lustigste Spam-Meldungen gehabt, von denen ich überhaupt nicht wusste, woran das liegt. Und dann habe ich einfach mal eben schnell selber lernen lassen, was ja auch nicht so kompliziert ist mit Base. Danach lief es eigentlich.
Also über die Datenbankfunktion aus dem eigenen Blog dann?
Ja. Oder? Ich habe einfach vorher einfach das normale Spam-Plugin ein bisschen laufen lassen, das mit dem Spam markieren lassen, den auch aufbaut. Danach habe ich Base lernen lassen, danach war es eigentlich gut. Dann hat es ein paar Faults noch gehabt. Aber vorher war es halt sehr krass. Also als ich aus fremden, auch deutschen Blogs importiert hatte, kam eine False-Positive-Meldung dazu, die echt ein bisschen heftig war.
Oh, okay. Da muss man ein bisschen gucken. Bei ein paar Sachen muss er, was er zum Beispiel nicht rauskriegt über dieses Importing, ist die Anzahl an Kommentaren im Blog. Und da habe ich so Durchschnittswerte angenommen, wie viele Tokens, also einzelne Wörter, die dann benutzt werden in dieser Datenbank, ungefähr einen Kommentar ergeben. Und es kann sein, dass wenn das alles nicht zusammenpasst, dass es schlechter funktioniert, als ich zurzeit denke. Interessant.
Ja, ich vermute mal, also das Base funktioniert super schon so, finde ich. Ich glaube, man braucht gar nicht unbedingt den Import. Bei mir hat sich das in kürzer Zeit, weiß ich nicht, hab's installiert, hab ein paar Kommentare lernen lassen, nach einer Woche war das fit. Das hat sich bei mir gar nicht gelohnt, der Aufwand, da irgendeinen Import noch zu machen.
Okay, und wirklich beim Use Case neuer Block frisch installiert?
Genau. Habe ich hier, damals wurden, haben drei Blocksums angeboten, das waren immer die gleichen, da glaube ich, weiß ich gar nicht, wer Dirk hat, glaube ich, angeboten. Isotop weiß ich nicht, aber irgendjemand noch, die beiden hatten, Deins habe ich reingepackt, Malte.
Ich hatte meine dann, auch mal online gestellt. Als
richtig, von CSV. Matthias habe ich sie auch drin gehabt. Genau, das waren die drei. Das waren Malte, Dirk und Matthias. Die hatte ich reingepackt und danach hatte ich erstmal Probleme. Ich musste das vorhin erstmal überregeln, ne, mit meinen eigenen Kommentaren. Das ist eigentlich, dann kann man auch gleich richtig anfangen zu lernen.
Gut, dann lasst uns mal den dritten Musketier im Bunde angehen. Der dritte Musketier ist neu. Und das ist die Biene. Und jetzt erzählt Grisha mal, was ist die Biene?
Die Biene. Ja, die Biene ist so, wie der Name andeuten soll. Das soll einfach nur ein kleines, schickes Plugin sein, was möglichst unkompliziert und möglichst ohne Konfigurationsaufwand einfach mal Spam weghaut mit Default-Sachen. Entstanden ist die dabei, ist die in einem Gespräch mit verdammten Namen vergessen. Ich glaube Andreas auf Google Plus. Da hatte er mal irgendwie den Honeypot erwähnt und da habe ich ihm geschrieben, ja, das wollte ich auch immer mal machen, aber ich habe so langsam das Gefühl, der ist nicht mehr wirksam, weil alle Spam-Bots kennen ihn schon und reagieren entsprechend, deswegen lohnt sich das gar nicht mehr, den zu bauen. Aber aus dem Gespräch heraus habe ich ihn einfach mal reingebaut in ein anderes Plugin von mir und der funktionierte sofort extremst gut, was mich dann natürlich dazu gebracht hat, das Ding ein bisschen besser aufzubauen. Ein Honeypot ist eine weitere Spam-Methode, die wir vorher noch nicht hatten. Die ist extrem simpel. Und zwar hat man ja ein Kommentarfeld, wo mehrere Eingabefelder sind, wie Name, URL, dein Kommentar. Und der Honeypot packt ein weiteres Eingabefeld hinzu. In dem Fall nennt sich das Phone. Und wenn jetzt ein normaler Kommentator kommt, dann wird dieses Feld über CSS-Geschichten, wird das Feld einfach versteckt. Das heißt, ein normaler, echter, menschlicher Kommentator sieht das gar nicht. Aber ein Bot hat normalerweise keine zusätzliche Auswertung, sondern der füllt einfach alles, was er da findet. Der sucht, nimmt sich den HTML-Code, guckt nach, welche Eingabefelder er hat und versucht, die sinnvoll zu füllen.
Vielleicht noch kurz erwähnen, das ist auch so versteckt, dass auch Screenreader es nicht mitbekommen.
Richtig.
Dass also ein Screenreader-Besucher würde es auch nicht vorgelesen bekommen und versehentlich ausfüllen.
Genau. Hat auch noch einen zusätzlichen Hint dabei, wo drin steht, du willst mir doch nicht wirklich deine Telefonnummer geben. Also, falls man es denn dummerweise dann doch sehen würde. Die Idee dabei ist jedenfalls, dass die Bots versuchen, alles sinnvoll zu füllen, was sie vorfinden. Und sie finden halt auch noch jetzt eine Eingabezeile, die Telefonnummer heißt. Und in der Tat, an meinen Logs sehe ich, dass sie da relativ schlau vorgehen. Die erkennen Telefonnummer und füllen dann normalerweise, in 90% der Fälle füllen sie tatsächlich Sachen ein, die aussehen wie eine Telefonnummer.
Das liegt, glaube ich, daran, dass das Feld schon ein HTML5-Feld vom Typ Phone ist, oder nicht?
Das weiß ich gar nicht, ob das wirklich vom Typ Phone ist.
Gucke ich schnell nach.
Mach mal, weil das könnte man noch zusätzlich machen. Ich glaube, ich habe das nicht gemacht.
Ich finde es nur faszinierend, dass solche Pots schon, also welche Intelligenz unter Anführungszeichen solche Pots mitbringen.
Lustigerweise
was können die noch alles?
Lustigerweise ist es oft so, dass so relativ simple Sachen dann ziemlich effizient sind. Mhm. Es gibt ein sehr kleines Blocksystem, CMS, das nennt sich TextPattern. Kennen vielleicht Textile-Benutzer, weil Textile ursprünglich mal für TextPattern geschrieben wurde. Und die hatten auch so eine ähnliche Maßnahme, die auch völlig simpel ist, aber super funktioniert hat. Du musstest bei einem Kommentar, es gab beim Kommentarformular ursprünglich kein Absendenfeld, sondern nur ein Vorschaufeld. Und erst wenn man Vorschau geklickt hatte und sich die Kommentarvorschau angesehen hatte, wurde aus dem Vorschau-Button ein Absenden-Button. Und Bots können keine Buttons klicken. Also zumindest diesen Mechanismus, dass sie erst einmal klicken müssen und dann nochmal, kapieren die nicht. Und so ähnlich ist das hier auch. Es ist im Prinzip völlig simple Geschichte, aber es funktioniert.
Ja, die ist so simpel. Man erkennt es einfach, man erkennt jetzt menschliche, im Gegensatz zu Bots erkennt man einfach daran, menschliche Kommentatoren füllen das Feld nicht. Sie sehen es schlicht nicht.
Ja.
Und Bots scheinen das Feld zu sehen oder glauben das Feld zu sehen und versuchen das auszufüllen.
Es ist übrigens kein Phone-Feld und das würde ich auch so lassen.
Ja, also das heißt, diese haben wirklich eine gewisse Intelligenz, die gucken nach, wie das Feld heißt und versuchen das auszufüllen. Das witzigerweise hatte ich das vorher auch mit einem anderen Namen bezeichnet und habe mich darüber geärgert, dass es nicht funktioniert, wollte es den Plan schon aufgeben. Und da hat mir eben jener, ich muss doch nochmal den Namen nachschlagen, hat mir gesagt, nenn es doch einfach mal Phone, mal gucken, was dann passiert. Und zack, auf einmal sind alle drauf reingefallen. Also die haben tatsächlich eine gewisse Intelligenz, wo sie Namen auswerten. Und da die meisten tatsächlich Englisch sind, ist Phone dann tatsächlich das Beste dafür. Man sollte das dann möglichst auch nicht übersetzen.
Die lesen sehr wahrscheinlich die ID aus. Und in der ID steckt ja Phone, ne?
Genau, da steckt aber vorher was anderes drin. Da steckt doch Honeypot oder weiß der Geier was drin. Oder irgendwas Zufälliges. Da muss man wahrscheinlich, irgendwann gibt es dann die Intelligenz, dass man weiß, okay, wenn man oben das Meta-Tag Serendipity sieht und unten Phone, dann sollte man sein lassen, das auszufüllen. Dann muss man halt ein anderes Feld machen. Das wird man wahrscheinlich irgendwann konfigurierbar machen müssen. Aber zurzeit hat das bei mir eine Fangrate, die enorm ist. Nahezu alle meine Bots fallen auf den Honeypot rein.
So, und dann gibt es noch eine zusätzliche Option zum Honeypot, die du, glaube ich, nachträglich eingebaut hast. Das sind versteckte Captures.
Genau. Da denken jetzt alle, oh, Captures, aber das sind nicht direkt Captures, so wie man es vorher kennt. Das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Bildern, die man lesen muss, zu tun, sondern das ist eine sehr schlichte Aufgabe. Da steht zum Beispiel drin, was ist 1 plus 1? Und dann musst du da 2 eingeben. Das hält natürlich, wie alle Captures, hält das viele der Bots weg, weil die wissen einfach nicht, wie man 1 und 1, was man dafür eintragen muss. Hat allerdings den Vorteil, dass wenn ein menschlicher Kommentator mit einem normalen Browser hinkommt, dann hat der normalerweise auch JavaScript an. Ohne das läuft es in vielen Blogs läuft's nicht. Wenn der Browser JavaScript an hat, dann ist das Capture so aufgebaut, dass es über JavaScript einträgt, was denn das Ergebnis ist und danach sofort das Capture versteckt. Das heißt, auch in dem Fall, ein normaler Kommentator kriegt das Capture gar nicht erst zu sehen. Er muss das gar nicht ausfüllen. Bots haben aber, genauso wie vorher beim Honeypot, wo das man nur versteckt, wenn man CSS versteht, was Bots nicht verstehen, müssten Bots jetzt JavaScript verstehen und interpretieren können, um dieses Capture auszufüllen. Das tun sie aber nicht. Und somit funktioniert es.
Nicht alle, würde ich denken, aber da kommen wir gleich nochmal bei den Mailadressen zu.
Was mich dabei sehr erstaunt ist, diese beiden Maßnahmen sind eigentlich sehr simpel. Und wäre ich Bot-Entwickler, würde ich da sofort einen Mechanismus für bauen, der diese beiden Dinge umgeht. Aber offensichtlich der Wald- und Wiesen-Bot, jedenfalls die bei mir ankommen und auch die bei Robi und bei anderen Testern ankommen, ein großer Teil fällt davon rein. Also mir ist es gerade so, ich habe mal die letzten 3 Tage mal mitgelockt und da waren so ungefähr 500 Kommentare waren da. Warte mal, ich kann mal kurz gucken, ich habe die Seite noch irgendwo hier offen. 650 Kommentare waren es, davon 640 hat der Honeypot weggehauen, 12 hat das Capture weggehauen und 5 blieben dann noch für Bias übrig, was dann tatsächlich auch die noch erkannt hat.
Also, das heißt, die Empfehlung ist schon beides laufen lassen, also erst sowohl den Honeypot als auch die versteckten Captures.
Ja.
Und bei den versteckten Captures kann man einstellen, ausgeschaltet ist klar und moderieren oder abweisen. Moderieren leitet weiter nochmal an Base, falls Base danach geschaltet ist oder nicht?
Ganz genau. Also das ist, ich habe tatsächlich eine Spam-Kaskade bei mir eingeschaltet. Das erste ist die Biene und danach kommt das Base. Und die Biene macht das so, dass sie zuerst den Honeypot überprüft, weil der die beste Ratio hat, ohne dass er irgendeinen Aufwand macht. Weil die sind beide Maßnahmen, der Honeypot wie auch das Capture, müssen in keinster Weise in irgendeiner Datenbank rumfischen, sondern die erkennen gleich an der Eingabe, ist das ein Spam oder nicht. Deswegen sind sie unheimlich ressourcenstrunt. Und erst.
Das von der Reihenfolge ab, in der ich sie in der Plugin-Liste stehe.
Richtig, so ist das. Also ich habe bei mir ganz oben die Biene, darunter ist Base. Das heißt, wenn die Biene, das alles, was die Biene nicht findet, wird an Base weitergeleitet, was dann äußerst effektiv den Rest raushaut, dafür aber in die Datenbank reingreifen muss. Aber bei mir ist das so, dass ich die Base-Datenbank, die Lerndatenbank, gelöscht habe. Und danach nochmal angefangen habe, mit dem Rest, der durchkommt, das Base anzulernen. Und das ist ziemlich cool, weil ich habe jetzt eine sehr kleine Datenbank, die genau die rausfischt, die schlau genug waren, Honeypot und Hidden Capture wegzuhauen. Somit ist das hocheffizient gerade. Und sehr ressourcenschonend halt, ne? Weil nur noch von den 650 sind gerade mal 5 noch vom Base analysiert werden worden.
Gut, das heißt, wenn wir jetzt Serendipity-Benutzern eine Empfehlung geben sollten. welche Spam-Schutzmaßnahmen sind empfehlenswert und sind wirksam, vielleicht auch in Kombination. Dann würde man sagen, zuerst die Biene, dann den Bait und dann, wenn man es braucht, also wenn man irgendeine Funktionalität daraus noch braucht oder meint zu brauchen, dann noch den Spam-Schutz aus dem Kern und am besten auch in dieser Reihenfolge in der Plugin-Liste. Also erst Biene, dann Base, dann Kern.
Oder? Genauso habe ich es konfiguriert bei mir. Ich habe in der Biene, als ich die Biene eine Zeit lang hatte, habe ich gemerkt, es gibt ein paar wenige Bots, auf die das Core-Plugin super gut reagiert. Das ist ein spezieller Bot, der echot einfach das, was er im Artikel Titel findet, echot er nochmal in den Kommentar rein. Das ist eine Maßnahme, die das Core hat. Und eine zweite ist das, was ich vorhin schon meinte, ist dieses, wenn man aus Versehen Reload macht, nachdem man einen Kommentar gemacht hat, dann wird der Kommentar nochmal gemacht. Das ist auch im Core drin und muss benutzt werden. Das heißt, diese beiden Sachen kann man sich nachher noch ins Core reinholen. Ich habe allerdings die Biene so aufgebohrt, dass wenn das Core nicht installiert ist, dann macht es genau diese beiden Sachen, bietet es auch nochmal an. Das heißt, man kann eigentlich sogar mittlerweile mit Biene und Base, kommt man schon sehr weit. Bei mir im Blog gibt es nur noch die beiden.
Ich habe es jetzt ein paar Tage laufen und habe den Kern noch drin und stelle fest, die Biene fischt eine Menge raus. Also nicht, dass ich jetzt wahnsinnig viele Kommentare hätte, aber es sind merklich weniger, die noch ans Base gelangen. Ein paar sind dabei, aber es ist auch so, dass die, die durchkommen, sehr deutlich Spam sind.
Ganz genau.
Ich habe anscheinend, weiß ich nicht, ob ihr das zusammen erklären könnt, aber anscheinend kommen durch die Biene nur noch die durch, die Base dann auch sehr klar erkennt. Die sind tatsächlich dann so bei über 90% Spam-Bewertung.
Das müssen sehr spezielle Bots sein, weil es sind welche, da hat sich jemand was überlegt, wie kann ich einen Honeypot und einen Capture überwinden. Und diese speziellen Bots, die liefern dann halt auch sehr spezielle Spam aus. Und dieses Spam ist dann halt auch sehr ähnlich immer, weil es immer dieselben Bots sind, die das schaffen. Und somit hat das Base eine unglaublich gute Angriffsfläche, weil die, die durchkommen, sind genau die wenigen Bots, die die vorherigen Maßnahmen überwunden haben, aber dann immer den gleichen Content aus, also einen sehr ähnlichen Content ausliefern. Da kann das Base natürlich super zugreifen.
Ja, wenn ich hier sehe, das ist so, ne? Percocet und Zovirax, also das Medikamenten-Spam, was ja auch lange eine Welle war, ne?
Ja, und gerade.
Achso, mir fällt noch eins ein. Du hattest mich vorhin gefragt. Der Honeypot, den kann man nur an- und ausschalten. Das ist deswegen, weil der Honeypot ist extrem sicher. Der macht eigentlich nie False Positives. Es gibt einfach keine Menschen, also gibt es erstmal sehr wenig Menschen, die den sehen. Und die ihn sehen, die sehen sehr schnell, dass sie da nichts eintragen sollen. Das heißt, bis da jemand ein echter Kommentar durch den Honeypot abgewiesen wird, das ist nahezu nicht möglich. Beim Hidden Capture ist das schon eher möglich. Deswegen habe ich da die Option angeboten. Denn es gibt durchaus Leute, die surfen ohne JavaScript, die sehen dann diese Eingabezeile und die können sich auch gerne mal vertippen oder verrechnen oder irgendwas. Deswegen habe ich da die Option eingestellt, moderieren. Ich habe das bei mir jetzt mal eine Zeit lang auf Moderieren laufen lassen und das Capture hat ein paar rausmoderiert, aber das waren immer Spams. Also das ist nur der Unterschied, warum der Honeypot nicht auf Moderieren geht und das Capture aber doch.
Gibt es irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, da muss man aufpassen, das könnte sich nicht mit dem Vertrag, ist jetzt vielleicht schwer gefragt, aber irgendwas, wo man sagt, das und das nicht zusammen benutzen oder so?
Meiner Meinung nach nicht. Also diese ganzen Plugins, die ergänzen sich super und die hebeln sich auch nicht gegenseitig aus.
Einzige wichtige wäre halt wirklich die Reihenfolge einzuhalten, oder?
Richtig.
Also ich denke, also zum Beispiel erst Kern, dann Base, dann Biene wäre irgendwie, würde vermutlich immer noch relativ gut funktionieren, aber dann wäre die Biene sinnfrei.
Genau, das ist das funktioniert auch sehr gut sogar. Es ist bloß, es benutzt mehr Ressourcen, als du benötigst. Das war bei jemandem, war das mal ein Kriterium oder eine Kritik am Base, dass die halt eine relativ große Datenbank erzeugt, die sie auch, aus der sie dann Daten herausfischen muss. Bei mir war die Datenbank eben extremst groß. Die Base-Datenbank war bei mir mit Abstand die größte. Und das kostet Serverressourcen, schlicht die Datenbank zu durchsuchen und zu analysieren, ob der Kommentar gerade zu der riesigen Datenbank passt, die ich da habe. Das hast du halt bei der Biene nicht. Die muss nirgendwo krumm gucken. Die erkennt direkt an der Eingabe, am Text, erkennt die im Speicher, ist das wahrscheinlich ein Spam oder nicht.
Finde ich nochmal eine spannende Frage für Malte. Ist es denkbar, dass das Base-Plugin irgendwann so Also ist die Datenbank so anwächst, dass das Block dadurch langsamer wird?
Also grundsätzlich, der schaut in diese spezielle Tabelle ja tatsächlich nur rein beim Bewerten. Und eigentlich sind Datenbanksysteme ja genau dafür gedacht, dass sie möglichst viele Daten ansammeln können, ohne dass sie langweilig werden. Aber theoretisch ist es möglich, ja. Wir hatten ja schon die Fälle mit dem Statistik-Plugin, war das, glaube ich, wo dann jeder Besuch wurde dann als Unique-Visitor mit IP und allem gelockt und dann waren das halt wirklich große Datenmengen. Da haben die Blocks ja teilweise dann 10-sekündige Ladezeiten gehabt und so. Ja, dann theoretisch kann das passieren. Das ist nur unwahrscheinlich. Wobei das dann auch wieder was war, was genau beim Besuch.
Was mir auch gerade noch einfällt, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, funktioniert das eigentlich auch mit einer Nicht-MySQL-Datenbank? Weil es gibt ja ab und zu mal Leute, die dann meinen, sie müssten SQLite einsetzen, was ich immer nicht nachvollziehen kann. Ich würde immer eine SQL-Datenbank nehmen, aber denkbar ist es, aber es funktioniert auch, oder?
Wenn du sie hast, kannst du sie einsetzen. Wenn du keine Datenbank hast, musst du eine SQLite
nehmen. Ja, ist richtig, aber...
Also ich finde SQLite ziemlich großartig, muss ich dazu sagen. Das ist immer in Phasen. Also eigentlich sollte es zurzeit funktionieren. Aber dadurch, dass auf meinem Blog und auf meinem Testblog eine ganze Weile einfach nur MySQL ausgewählt war, inzwischen achte ich darauf, dass auf dem Testblog SQLite installiert ist, ist es einfach nicht so abgestimmt. Also gerade jetzt beim Upgraden von Datenbank, das waren schon ziemlich komplizierte Datenbankabfragen, weil da musste man eben schon in die Performance reingehen und mit Indexen erstellen und da ist immer die Syntax ein bisschen anders. Aber grundsätzlich sollte es gehen. Also ich habe ein bisschen darauf geachtet, dass es geht.
Dann könnten wir nochmal, ist so ein Thema, was ich wichtig fand, man wird sicherlich als Blogbetreiber auch Mail-Spam bekommen. Einerseits könnte es sein über das Kontaktformular, wobei die Frage wäre, ob die ganzen Spam-Schutz-Plugins eigentlich auch aufs Kontaktformular greifen.
Das hatten wir doch neulich.
Ja, ich weiß. Ja, sie tun's. Ja, offensichtlich. Wir haben nämlich festgestellt, dass in einem Kontaktformular plötzlich die ganzen Directions ausgegeben wurden. Ich wusste nur, dass Captchas beim Kontaktformular funktionieren und da waren wir uns ja einig, das will man nicht.
Captchas kommen aber natürlich genau durch das Core-Spam-Plugin. Also alle Spam-Plugins werden tatsächlich auch im Kontaktformular ausgeführt. Das Problem dabei ist, was ich entdeckt habe, ist, dass nur die Spam-Detection ausgeführt wird, aber nicht Sachen, die vorher gemacht werden müssen. Die Biene verlässt sich zum Beispiel darauf, dass sie ein CSS absetzen kann, was den Honeypot versteckt und dass sie JavaScript absetzen kann, was das Capture versteckt. Diese Events werden nicht ausgeführt. Das heißt, man hat, wenn man den Capture benutzt und das Kontaktformular, hat man unter dem Kontaktformular nochmal das Capture, was auf einmal eben nicht mehr hidden ist. Das ist meiner Meinung nach ein Bug im Kontaktformular-Plugin. Da müsste man mehr Events abfeuern. Also, müssen wir mal sehen.
Das grundsätzliche Problem dürfte auch eher sein, dass man an irgendwelchen Stellen im Blog seine E-Mail-Adresse ablegt und dagegen gibt es eigentlich meiner Meinung nach nichts wirklich Wirksames. Also wer seine E-Mail-Adresse in irgendeiner maschinenlesbaren Form auf eine Webseite baut, wird damit rechnen müssen, Spam zu kriegen.
Was ist mit diesem Plugin klickbare E-Mail-Adressen
verschleiern? Ich wollte erst erzählen, dass es früher immer diese Techniken gab. Ganz früher hat man seine E-Mail-Adresse dann als Grafik eingesetzt, was völliger Unfug ist, weil das eben dann nicht mehr copy-and-paste-bar ist für die Leute, die es ins E-Mail-Programm übernehmen wollen. Dann gab es mal so eine Technik, die nennt sich E-Mail-Address-Encoder. Das funktioniert so, dass der wandelt Mail-Adressen in HTML-Entities um, also in Sonderzeichen, die dann auf der Seite korrekt dargestellt werden. Aber im Quelltext der Seite, den der Bot eben abspidert, stehen eben nicht die Buchstaben, aus denen die E-Mail-Adresse besteht, sondern Sonderzeichen. Ist aber auch nicht sonderlich effektiv. Auch das, da eben dieser Encoder öffentlich ist, ist mittlerweile geknackt und da gibt es Bots, die das auslesen können. Was du jetzt eben meintest, ist ein Plugin, oder?
Ja, das ist ein Plugin. Ich habe aber keine Ahnung, ich habe es noch nie ausprobiert.
Ich glaube, das ist von einem. Ja? Von Ian.
Na, von Stefan Smanske.
Ah, hier.
Mark. Ja, okay.
Von 1.1. Serendipity Event E-Mail Bot Obfusc. Cater.
Das wird vermutlich auch was JavaScript-mäßiges sein. Ich weiß es nicht, aber ich nehme es an, dass das irgendwie über JavaScript-E-Mail-Adressen umwandelt. Müsste man jetzt mal ins Plugin gucken. Habe ich, keine Ahnung, hat das irgendjemand schon mal ausprobiert?
Ich möchte Stefan einladen und fragen.
Also ich glaube, so prinzipielle Sachen, die man beachten müsste, wenn man seine E-Mail schon in seinem Blog darstellt, also das hat man oft im Impressum zum Beispiel, was man Tulis vermeiden sollte, ist solche Hrefs mit E-Mail to bla, also dass die Leute gleich draufklicken können und der Client startet, weil das sind natürlich genau Angriffsflächen, wo die Bots sofort nachgucken. Also wenn sie einen Link finden, der schon gekennzeichnet ist als E-Mail, dann versuchen sie auch zu evaluieren, was da drin steht.
Ja, aber das willst du ja nicht vermeiden. Du willst ja
also ich meine, das habe ich sogar in meinem Blog.
Willst du das? Ja. Warum reicht dir nicht Copy and Paste?
Weil auch das wieder für den Benutzer eine Bequemlichkeit ist. Hm. Finde ich, also ich finde es legitim, einem Benutzer eine klickbare E-Mail-Adresse anzubieten und dann irgendwie sich selbst, sei es nun, indem man dafür eine Gmail-Adresse nutzt oder dass man, wie wir auf dem Überspace einen Spam-Assassin laufen hat, sich selbst um den kümmert. Aber ich sehe gerade, der Obfuscator, dieses Plugin, funktioniert, glaube ich, wie dieser Adressenencoder. Der ersetzt auch ersetzt zum Beispiel das Add-Zeichen, ersetzt dadurch die UTF-8-Entsprechung. Das ist dann so ein kaufmännisches und Raute 6.4. Und du hast dann eben im Quelltext der Seite steht kein Add-Zeichen, sondern das, aber wie das können etliche E-Mails beider auslesen und umwandeln mittlerweile.
Wenn ich mir aber meine E-Mail-Box sozusagen anschaue und dort das Spam-Verzeichnis, muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht einmal so viele Spams auf die E-Mail-Adresse, die ich in meinem Blog sozusagen zum Anklicken habe. Warum auch immer das der Fall ist. Also ich kriege fast mehr, sage ich einmal, E-Mails auf meine Blog-Adresse, die man als Spam vielleicht werten könnte, aber die etwas individueller gebastelt sind. Aber nicht sozusagen typische Spam. Warum auch immer das sozusagen der Fall ist.
Ich habe einen ähnlichen Eindruck wie Robert, dass dieses Problem, dass E-Mails aus Blogseiten gecrawlt werden, dass das kleiner geworden ist. Weil ich habe bei mir im Impressum habe ich auch eine E-Mail-Adresse, die gibt es nur in dem Impressum. Und die wird nie gespammt. Ich kriege darauf tatsächlich nur Anfragen von irgendwelchen Linktauschern. Die sind allerdings dann manuell tatsächlich gemacht. Die haben wirklich in mein Impressum reingeguckt und haben gesagt, ich möchte gerne mit dir Links tauschen. Und dann schicken sie tatsächlich an diese eine E-Mail, die im Impressum steht. Aber Spam kriege ich über die erstaunlicherweise auch nicht.
Zusatzfrage von mir.
Bitte?
Zusatzfrage von mir hätte ich da. Kriegt ihr überhaupt noch Spam?
Also E-Mail-Spam?
Ja?
In Massen würde ich jetzt nicht sagen. Allerdings habe ich auch
überhaupt keine.
Wie gesagt, so einen serverseitigen Filter, der auch, weiß ich gar nicht, Grisha, weißt du, ist der Base, der Spam-Assassin ist auch sowas Base-artiges, ne?
Ja, wenn man ihn so konfiguriert. Bei mir ist er tatsächlich als Base konfiguriert. Er ist aber, ich muss sagen, er ist nicht so gut wie unser Base-Plugin, das muss ich schon
sagen. Das ist richtig, da kommt noch ein bisschen was durch, das fischt bei mir dann meistens aber der lokale Filter in Thunderbird raus.
Das ist bei mir genauso.
Kann das mit meiner sonst genutzten Mail-Adresse nicht so, dafür ist die einfach schon zu alt und zu befeuert, aber ich stelle fest, dass meine gewerbliche Adresse zum Beispiel deutlich weniger Mail-Spam kriegt und die ist genauso öffentlich wie die andere. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass Mail-Spam deutlich nachgelassen hat.
Na, oder halt, wo man sie hinterlässt. Ne? Also auf Blogseiten, das ist, glaube ich, mittlerweile, es gibt so viele Seiten, es lohnt sich nicht mehr, die nach Mails abzugrasen. Das kriegen die Mails woanders her. Also wenn du dich irgendwo anmeldest und so, dann werden die Mails halt verkauft. Aber
möglicherweise ist es auch nicht mehr so interessant, Blogs generell zu spidern, weil die größte Bezugs... Ich meine, es lohnt nicht wirklich, einen Blog nach der Adresse des Betreibers zu spidern. Da kriegst du nur eine Adresse raus. Also müsstest du eigentlich die Kommentare mit abgrasen. Und das zeigt, glaube ich, kein Blog-System der Welt mehr standardmäßig die E-Mail-Adressen der Kommentatoren an. Insofern ist es vielleicht einfach kein interessantes Ziel mehr. Und deswegen werden auch die Impressen... Heißt das Impressen? Die Impressum-Seiten nicht so abgegrast.
Ich denke mal, da gibt es effektivere Wege und wenn es nur das Nacken von bestimmten Webservern ist. Also von bestimmten Servern, so nicht Webservern.
Gut, dann fassen wir nochmal zusammen, ehe wir ans Ausblödeln gehen, weil wir sind nämlich durch. Die empfehlen.
Naja, ich hätte schon noch eine Frage. Gäbe es eigentlich irgendwas Spam-Behandlungsmäßiges, was Fischer, du Malte, noch gerne machen würdet, was irgendwie vielleicht noch eine gute Idee wäre, aber ihr noch aus ressourcenzeitlichen Gründen noch nicht angepackt habt?
Fischer, du vielleicht zuerst. Du bist ja auch da am Werkeln, oder?
Im Moment habe ich, mir war es halt wichtig, diese beiden Mechanismen einzupacken, weil wir die noch nicht hatten und die noch erstaunlich frisch sind. Das hatte ich am Anfang gar nicht gedacht. Ich dachte, mittlerweile haben alle Bots sich schon eine Umgehung dafür gebaut. Bei der Wien ist es so, dass ich da möglichst simple Sachen reinmachen möchte, die nicht groß konfigurierbar sind. Deswegen werde ich da wahrscheinlich was einbauen, wenn ich wieder was entdecke, irgendeinen tollen Trick, den man machen kann. Aber die Wien soll halt jetzt eben genau nicht das nächste Core-Plugin werden, was überbordert ist mit normalen Nutzer, eventuell vielleicht auch überforderten Einstellungen. Das soll einfach nur am liebsten einfach nur installiert werden und einfach so funktionieren. Deswegen, wenn ich da was reinbaue, dann wird es wieder was ähnlich Einfaches sein.
Bei mir ist es, was beim Base-Plugin einfach mal durchgeprüft werden müsste, wäre eben die Berechnung. Ob eben die ganzen Formeln, die sind teilweise noch von dem Original-Plugin und da weiß ich, wie ich dann da saß und versucht habe, die Zahlen hinzubiegen, sodass es passt. Das ist nicht alles aus dem Textbuch. Und da müsste man eigentlich mal hingehen und mit so einem Korpus aus Spam und validen Kommentaren hingehen und das alles mal durchtesten. Und da könnte man so Sachen machen wie, Krischer hatte berichtet, dass eben bei seinem Blog, der so spamlastig war, dass das dann nicht mehr gut funktionierte. Ob man dann nicht doch tatsächlich noch Faktoren einbauen kann, die dann ein bisschen helfen. Faktoren
könnten eventuell sogar hilfreich sein beim Importieren dann, ne? Kann das sein? Das wäre natürlich cool, wenn die Importfunktion wirklich gut funktionieren würde, sodass man gleich loslegen kann. Das war bei mir, wie gesagt, nicht unbedingt der Fall. Dann wäre es natürlich perfekt, dann macht auch Troja sehr viel Sinn auf einmal.
Ja, das dann zusammen noch mit Troja, das wäre so ein Projekt, wenn man im Sommer einen Monat Zeit hat zwischen den Vorlesungen und dem Praktikum und was auch immer da ist. Bei mir
wäre die Kühe also eher nicht so hoch, weil bei mir funktioniert das Base hervorragend einfach. Also wenn man genau nicht importiert, als ich dann genau nicht importiert habe, sondern einfach habe lernen lassen, was super simpel ging, war das extremst effektiv. Also auch ohne meine Biene davor.
Erkenntlich. Schön.
Ja, da kann ich mich nur anhängen. Also Malte, für das Base-Plugin ja quasi einen eigenen Platz bekommen, weil es wirklich, sag ich mal, sowas von
hilfreich ist. Das war einfach auch genau richtig zu der Zeit, ne? Als uns klar wurde, dass Akismet datenschutztechnisch alles andere als schön ist, war das Base da und das war genau das Ding, was die Lücke gefüllt hat und hat halt super funktioniert einfach.
Ja, da kann dann auch direkt von mir. Ja, da kann dann auch direkt Feedback von Dirk mit, das ist ja total klasse und dann war klar, das Plugin wird genutzt werden.
Das wird auch in diesem Podcast hier mehrfach erwähnt.
Das dürfte eines der meistgenannten Plugins sein. Nein,
das glaube ich auch.
Ja, aber es ist ja ein Thema, das jeden Blogger und Bloggerin mal betrifft, sobald sie ein bisschen im Web nur bekannt ist. Und wie gesagt, das ist die hilfreichste Methode, wenn man nicht unnützes, dummes, schlechtes, eben wie Captures oder sonstiges einfach verwenden.
Das sollte man vielleicht nochmal explizit sagen. Also all unsere Blogs benutzen Biene und Base und benutzen kein Capture. Und ich habe nicht einen einzigen Spam in meinem Blog. Nicht einen einzigen. Und ich werde befeuert. Also Captures sind hindern deinen Kommentator, einen Kommentar abzugeben und bringen dir gar nichts. Du hast viel bessere Möglichkeiten, das anders zu machen.
Also den einzigen Spam, den ich sozusagen vielleicht hin und wieder habe, aber ich sage, den würde auch ein Capture nicht erfassen, weil das sind dann wirklich Menschen, die dann Spam-artiges im Blog hinterlassen und die würden auch ein Capture überwinden. Die kann ein Filter nicht wirklich rausfiltern, weil ja, die kann man dann nur nachträglich vielleicht mal blocken oder so.
Das ist der manuelle Kommentarspam, aber da hat das Base tatsächlich eine Chance, weil die versuchen ja immerhin noch einen Link abzuliefern und der könnte schon vom Base erkannt werden. Und das Capture will er genau nicht.
Und das könnte
ein Capture nicht. Ein manueller Spammer wird sich zum Beispiel auch nicht die Mühe machen, deine Spam-Mechanismen mit so Testkommentaren zu prüfen. Da hat Grischer schon recht, der wird versuchen, im ersten Kommentar direkt einen Link unterzubringen und dann hoffen, dass du bei der manuellen Prüfung denkst, okay, das ist so ein halbernster Kommentar, aber meistens sind die schon auch sehr offensichtlich.
Na, das ist sehr interessant. Ich habe da mal zu ein paar SEO-Blogs gelesen, und zwar auf der Suche nach den Honeypots. Bei denen ist das so, es gibt wirklich Leute, die gehen durch Blogs durch und versuchen, gute Kommentare abzugeben und dabei dann aber ihren Link abzusetzen. Und die Einstellung ist dabei, sie versuchen so ein bisschen ein Geben und Nehmen zu machen. Also du gibst ihnen den Backlink und sie versuchen, interessanten Content zu machen. Das habe ich schon mehrmals in meinem Blog erlebt, dass tatsächlich Kommentare reinkamen, von denen ich wusste, die sind reingepackt, um den Link abzusetzen, aber die Kommentare waren so gut, dass ich gedacht habe, okay, lass ich es halt drin.
Gibt
da hat sich jemand dann wirklich Mühe gegeben.
Gibt auch ein ganz einfaches Mittel. Du kannst völlig problemlos den Kommentar stehen lassen, gehst in die Kommentarverwaltung, bearbeitest den Kommentar und nimmst den Link raus. Ist nicht unbedingt nett, aber es geht. Das habe ich durchaus schon gemacht, weil ich nicht sehe, warum Leute in meinem Webentwickler-Blog, selbst wenn sie einen thematisch passenden Kommentar abgeben, unbedingt einen Link zu ihrem holzverarbeitenden Betrieb absetzen müssen.
Ja, da habe ich noch einen anderen Trick, den ich bei mir mache. Ich lasse die von Common Spice auf NoFollow setzen. Das heißt, da können sie noch so viele Links reinpacken. Da werden NoFollows reingepackt und dann sind die nicht mehr so hochwertig. Und Common Spice macht es halt so, dass wenn du 3 Kommentare oder so abgegeben hast, danach werden deine Links freigeschaltet erst. Und das machen manuelle Kommentar-Spammer sind selten, welche die 3 Kommentare oder mehr abgeben,
ja, sondern
geben
einem ab.
Na doch, es gibt es durchaus. Also ich habe mich schon mal mit so einem SEO-Typen in meinem Blog unterhalten. Da habe ich ihm geschrieben, ich vermute, dass dieser Kommentar tatsächlich SEO-technisch ist. Daraufhin hat er auch geantwortet. Das war sehr interessant.
Okay.
Also es sind tatsächlich auch Menschenteile dabei, die wirklich versuchen, relativ gute Kommentare abzugeben und teilweise antworten sie sogar.
Gut, dann lasst uns mal zusammenfassen. Also, es macht bitte niemand mehr Captchas an. Captchas sind böse, sind nicht bedienbar, sind nicht barrierefrei und sie bringen eigentlich nicht wirklich viel. Auch diese Backlisting-Plugins können wir nicht wirklich empfehlen. Unsere Empfehlung wäre, unterbricht mich jemand, wenn ich Mist erzähle, erst die Biene mit beiden Mechanismen wahrscheinlich den zweiten am besten auf Moderieren setzen. Grischer?
Ja, ich würde den zuerst auf Moderieren setzen und gucken, wie es funktioniert. Und dann, wenn man sieht, der moderiert eigentlich nur Spam weg, dann kann man es auch gleich löschen.
Gut, dahinter den Base so einrichten, wie Malte das vorhin schön erklärt hat. Am besten vermutlich langsam selber einlernen. Wollen wir mal schätzen, wie lange das dauert, den einzulernen, damit die Leute wissen, wie viel Arbeit das ist? Kommt
also aus. Bei mir ging es sehr, sehr schnell. Also der hat schon relativ schnell hat er die meisten Sachen erkannt und am Anfang hat er halt mal irgendwie nochmal was durchgelassen und False gemacht, aber dann geht man in den Papierkorb und ändert das und dann nach einer Woche spätestens war der einfach absolut zuverlässig bei mir.
Kommt natürlich darauf an, wie viele Kommentare man hat.
Richtig, also man fängt ja mit solchen Sachen an, wenn man mit Spams überflutet wird und genau dann hat man halt auch viele Kommentare, an denen man lernen kann oder das Plugin dann lernen
Malte,
kann.
Malte, hast du so einen Wert, wo du sagst, weiß ich nicht, das Base-Plugin muss so und so viele Kommentare ungefähr haben, um zu wissen oder um halbwegs alleine zu funktionieren? Kann man da was sagen?
Kein Wert, den ich kenne. Ich habe es auch lange nicht mehr bei einem neuen Blog versucht, muss ich dazu sagen. Also wenn der Blog ein bisschen besteht, ins Datenbankmenü gehen, altes Einlernen drücken und dann funktioniert also, er wahrscheinlich
kann
sofort.
Ich sagen, ich hab jetzt tatsächlich im Zuge von der Biene, habe ich meine gesamte Base-Datenbank gelöscht und habe danach die Base-Datenbank die guten Kommentare lernen lassen. Und der Witz war dann, dass danach die Kommentare, die durch die Biene durchgingen, sofort vom Base als schlecht erkannt wurden. Das war echt beeindruckend. Der kann schon auf einer kleinen Basis, wenn man vorher ein paar gute schon reingepackt hat, kann er offensichtlich schon erkennen, was Spam ist und was nicht.
Also ich mache das immer in meinem Testblog, dass ich dann irgendwie so 2-3 Kommentare mit Test oder das ist ein guter Kommentar habe und dann ist mein Lieblings-Spam-Kommentar Spam Casino Viagra. und das natürlich, da hat er 99%, 0% oder 1%. Also nee, dann muss es sogar wirklich 100% jeweils sein. Also das stimmt. Also
gut, das geht schon. Wenn man dann meint, noch irgendetwas zu brauchen, was das Kern-Spam-Schutz-Plugin leistet, dann setzt man das noch dahinter. Aber im Prinzip sollten Biene und Base als Duo schon gut funktionieren. Und zum Thema Mail-Spam, kümmert euch nicht großartig drum. Benutzt eine eigene E-Mail-Adresse, wenn ihr eure E-Mail-Adresse ins Blog setzt und lasst die meinetwegen auf einen Google Mail hat einen recht guten Spam-Filter, da dürfte man relativ wenig noch zu Hause abkriegen. Das ist ja der Witz dabei, dass man möglichst wenig Spam vom Mail-Server abholt. Und ansonsten.
Und ich muss öfters was raus eher holen aus dem Spam-Filter.
Kann ich nicht viel zu sagen, ich benutze meinen Google Mail-Account nicht mehr.
Okay,
Nein, sag's nur. Also ich muss öfters was rausholen. Also insbesondere, wenn es so Mailinglisten sind oder so. Jo. Aber ja.
Soll ich erst mein Sprüchlein aufsagen oder wollen wir ausblödeln?
Das Problem ist, glaube ich, wir haben vor der Aufnahme schon genügend rumgeblödelt. Ich glaube, wir haben alles abgefeuert, ja. Oder?
Apropos abgefeuert.
Ich wollte gerade sagen, mir fehlt noch was.
Ja, genau. Das berühmte Zipfel.
Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Ausgabe habt, dann bitte in den Kommentaren im S9Y-Infocamp-Blog oder über das Kontaktformular oder per E-Mail an Robert oder per E-Mail an mich oder an meinen Twitter-Account oder an Roberts Twitter-Account oder an den Account des S9Y-Infocamps. Ich glaube, das war alles. Man könnte auch an Grischas Twitter-Account und wir sollen Malte noch überreden, doch zu twittern.
Das wäre cool.
Das ist jetzt... Das wäre jetzt die Einleitung der Ausblödelphase, wollte ich damit sagen.
Ja. Wer hat das denn vorgeschlagen?
Alle, die Twitter benutzen und dich ansprechen
wollen. Lüg ihn doch nicht.
Genau, ich habe mich heute gesucht und habe gedacht, wo ist der eigentlich? Es gibt keine Ad-Only. Ich war schon ganz fertig.
Wie, der Nick ist sogar frei?
Ich glaube, den habe ich mir doch schon gesichert. Ich dachte, ich hätte einen Twitter-Account.
Bist du aus Frankreich? Twitter.com.
Nein, ist heimlich,
ich. Ja, das ist ein bisschen schade. Mein Nick wurde inzwischen in ein paar Spielen auch schon und auf ein paar Seiten ist er belegt. Früher gab es wirklich bei mich.
Instagram und auf Last.fm. Frechheit. Hat das politische Gründe, dass du nicht twitterst oder ist dir das einfach zu nervig?
Ich meine Generation, würde ich jetzt sagen, um euch zu ärgern.
Wie, du bist zu jung für Twitter?
Nein. Ich war auf der Republika dieses Jahr und tatsächlich war das ganz lustig, weil die meisten von diesen Eltern, von diesen alteingestammten Bloggern und auch die dann auf Twitter unterwegs sind und so, die sind inzwischen, wie alt sind die? Die fangen jetzt an, 30, 40 zu sein. Also dazwischen und auf die 40 zu gehen. Und das ist dann, ich war da mit Mitstudenten, Kommilitonen. Und das war dann ganz lustig. Und das haben die auch so selbst erkannt und haben mal Witze drüber gemacht.
Im Gegensatz zu anderen hier.
Ich bin auch unter 50.
Aber ich habe das heute auch wieder gehört. Twitter ist was für alte Knacker. Also von dem
selbst
her.
Du bist ja noch Uhu, insofern.
Ah. Nein, aber bei mir ist es einfach nur, ich hatte noch nicht diesen Einsatzzweck entdeckt. Und auf der Republika hatte ich dann kein Internet so richtig. Und dann, da hätte es sich gelohnt, muss man dazu sagen.
Also ich würde ja sofort jeden Freitag einen Follow-Friday bei dir machen. Allein schon wegen dem Base-Plugin. Also jeden Freitag ein FF für ein Jahr. Ich verspreche dir das. Also das, ich mache das.
Das kann sich lohnen. Der Robert hat ordentlich Follower.
Ja, ich meine auch ein paar Spam-Follower. Ich meine, ich schmeiße teilweise raus, aber manchmal wurscht. Aber ja, ein paar, aber nicht so viele, die Serendipity verwenden. Aber wie auch immer. Aber apropos Serendipity, noch sowas für die Spalte irgendwie so aus der weiten Welt. Vielleicht doch noch ganz kurz erwähnt, so nicht halb blödel, aber
Raspberry
Pi, der Mini-Rechner. Ich bin auf die Seite noch nicht gestoßen, irgendwie muss man den Url noch schicken, aber
der ist geblockt.
Der ist geblockt, okay. Hat er geblockt.
Ich habe einen Blog-Eintrag darüber geschrieben, über diese Raspberry Pi Serendipity-Blog, weil ich das wirklich cool fand.
Okay. Ist und ich suche in der Zwischenzeit den Blog-Eintrag bei Malte raus, damit wir das mit den
Genau. Kann das ja nur sehr untechnisch, kann das jemand ein bisschen sinnvoll erklären, den Raspberry Pi?
Ich weiß
nicht, worum es geht. Kannst probieren. Okay, Raspberry Pi ist ja dieser kleine...
Dann schreibst du, Malte, bitte.
Okay, der ist ja so ein kleiner Mini-PC, der für, ich möchte nicht lügen, 35 Pfund oder so verkauft wurde. Und der hat relativ wenig Rechenleistung, ist aber ein cooler Bastel-PC.
Ich glaube, auf Kreditkartengröße ist der, oder?
So klein?
Ja.
Also ich weiß, dass er wirklich klein ist. Und vielleicht haben die Kreditkarten daneben gemacht. Ich hatte ihn noch nicht selbst in der Hand. Ich kann mir das nicht merken. Und auf dem hat einer aus dem Forum dann in dem Showcase-Unterforum gezeigt, dass er da Serendipity drauf installiert hat, nachdem er ein paar andere Blog-Systeme, wie zum Beispiel WordPress, drauf probiert hat und die einfach nicht ordentlich liefen. Das ist
super.
Fand ich auch. Das ist so ein kleiner Adelschlag für die alten Kernentwickler, weil
das funktioniert immer noch gut. Eine coole Domain dafür gekriegt. Aus irgendwelchen lustigen Gründen hat er das aber irgendwie komisch, also das irgendwie muss mit der Domain-Weiterleitung zusammenhängen. Er hat das wie das ganze Block in ein iframe gepackt. Das ist das Einzige, was daran auffällt. Aber fluffpsfuck.com, da läuft das Teil.
Ich sag jetzt nicht, was ich verstanden habe.
Du hast durch das verstanden, was es
ich auch,
auch ist. Aber da läuft eben wirklich sein Serendipity-Block auf einem Raspberry Pi und er hat mittlerweile Scroll. Er hat mittlerweile 18 Einträge drauf. Das Ding reagiert relativ schnell, finde ich. Also mir wäre noch nichts. Du hattest, glaube ich, im Forum mal geschrieben, Malte, dir wäre irgendwo aufgefallen, wo er ein bisschen in die Knie geht, aber im Prinzip.
Das ist halt einfach die Startseite, da hat er bei mir manchmal schon länger gebraucht. Und es sind nicht unbedingt Google-empfohlene Instant-Seiten, aber man merkt's. Aber es ist trotzdem toll für die Hardware und für die Heimleitung.
Wobei halt dieser Raspberry Pi, ich bin jetzt gerade auf einer Seite, wirklich genial ist, weil er hat wirklich circa Scheckkartengröße, hat aber einen Video-Audio-Ausgang, einen USB-Ausgang, einen LAN-Ausgang, einen SD-Card-Slot, noch irgendein Video oder HDMI-Ausgang oder sowas. Ja, HDMI-Ausgang hat sozusagen einiges sozusagen auch auf der Größe und kann angeblich, es steht zwar keine Laufzeit da, mit 4 AA-Batterien
betrieben auch werden. Das Problem, was wir haben dürften, ist noch einzukriegen mittlerweile.
Angeblich haben sie jetzt die Produktionsrate, habe ich gestern gelesen, erhöht. Das heißt, sie haben die Begrenzung von einer Bestellung pro Person, also ein Exemplar pro Person jetzt aufgehoben. Du musst jetzt auch mehr
bestellen. Was mich jetzt noch interessieren würde.
Darf ich nur kurz? Da ist jetzt 85,6 mm mal 53,98 mal 17 mm, 45 Gramm.
Was mich noch interessieren würde, ob ihr vorher klar gemacht habt, wie viele Werbeeinnahmen wir bekommen, dass wir das früher so oft benannt haben. Habt ihr hoffentlich, oder?
Wir kriegen wieder nichts, genau wie damals bei Überspace.
Verdammt.
Ja, nein, eh nicht. Aber ich denke mal, es ist trotzdem irgendwie ein super Teil, weil es einfach wirklich wenig kostet und ich zum Beispiel jetzt schon gelesen habe von jemandem, der hat damit zum Beispiel seinen Höhenballon betrieben, also die gesamten quasi Aufzeichnungen inklusive auch Videoaufzeichnungen und ist glaube ich auf 40 Kilometer damit raufgekommen oder so ähnlich mit dem
Ballon. Die meisten Leute wollen damit glaube ich so einen kleinen Mediaserver fürs Wohnzimmer bauen, so ne? Ehefrauen kompatibel, gut versteckt, klein. Gibt bestimmt auch schon
dafür irgendwie... Mal RAM,
das ich ist so. Wette, die CT hat schon irgendwie eine Bauanleitung vorliegen, wie man das Ding in so einen IKEA-Wohnzimmer-Couchtisch baut.
Mhm. Wahrscheinlich, ja. Eben, und das ist interessant, das denken wir, dass das Ding einfach die Ideen beflügelt. Man, das kostet nur unter Anführungszeichen $25 oder die größere Version ein bisschen mehr. Das heißt, da kann man schon mal... Ja, im schlimmsten Fall das Ding auch verschrotten oder irgendwelchen gefährlicheren Aktionen und aussetzen und damit, sage ich mal, ist natürlich vielen Ideen Tür und Tor geöffnet und das ist einfach schön.
Hast du das in die Shownotes rein?
Ja, den Artikel von Malte. Den hauen wir in die Shownotes und dann kann man von da aus zu dem Raspberry Pi gehosteten Blog kommen.
Cool, dann kann Malte vielleicht ein bisschen Werbeeinnahmen abgreifen.
Ja, aber die vielen Werbebanner auf dem Blog.
So, Kinder, guck mal auf die Uhr. Ich glaube, das wird langsamer Zeit, dass wir auspusten.
Mhm. Na, immerhin sind wir über 1,5 Stunden, weil sonst...
Da wird ja noch ein bisschen was geschnitten, aber...
Personen-Podcast-Fahrt. Aber ich glaube nicht viel. Also wir sind ja sehr, sehr straight. Wir schneiden ja so wenig wie möglich. Oder ich schneide so wenig wie möglich.
Gut. Dann sagen wir ein dickes Danke an Grisha und an Malte, dass ihr zu Gast wart.
Wie immer, sehr gerne.
Danke für die Einladung.
Auch von mir einen herzlichen Dank an Grisha, ein herzliches Dank an Malte fürs Dabeisein. Danke an euch beide für die
vielen Plugins, die ihr da gebastelt habt und die, glaube ich, jeden Serendipity-Blogger und jeder Serendipity-Bloggerin, jetzt wieder mal die Betonung drauf, gibt es eine Hörerin, bitte melden, aber ja, die jeden Blogger und Bloggerin, die mit Serendipity arbeiten, einfach wirklich das Leben mehr als erleichtern und dafür verbeuge ich mich jetzt kurz, ihr seht es nicht, aber ich habe es getan. Danke und danke, dass ihr heute auch dabei gewesen seid. Vielleicht kommt sie beide mal wieder. An den Grischer sage ich es jetzt nicht, weil
der war schon so. Ich bestimmt nächstes Mal fragt schon jemand, warum der Brockhaus nicht dabei war.
Genau. Na, irgendwie sagt er, was machen die beiden, der Yellow Lad und der Grischer da in ihrem Podcast? Ich trete eh bald nur mehr als Gast, Robert, auf. Wurscht. Okay, danke euch beiden. Dem Malte auch herzlichen Dank. Vielleicht bist du wieder mal auch dabei mit einem, auch vielleicht einem anderen Plugin oder mit einem verbesserten Bitsfilter oder mit, wenn jemand einen Server hat, den er quasi für zentrale BAM-Datei sozusagen anbieten möchte.
Wenn Troja wirklich
genau,
läuft.
Genau, Troja, genau, das war's.
Also da, würde mich nochmal interessieren, was da wirklich gebraucht wird, außer dem Skript. Also ob da eine Datenbank wahrscheinlich gebraucht wird und solche Sachen.
SQLite war da im Hintergrund. Das war wirklich ganz, ganz grundlegend gemacht. Einfach
nur. Sind die heftig?
Nee, glaube ich nicht.
Ich meine, weil dann kann man.
Glaube ich tatsächlich nicht. Das Einzige, was der macht, ist ja die URLs hin und her schieben. Der verteilt nicht die Datenbanken, selbst das machen die Blogs dann untereinander. Also, das war dezentral.
Man kann es auch in Überspace packen, das sind ja gar keine Daten dann.
Das ist genau.
Und bitte, dann ist der Malte schon vom nächsten Mal wieder eingeladen.
Da kann man bestimmt auch zu den Überspace-Leuten mal sagen, hier, guck da mal drauf, ob das nicht zu viel ist, dann lasst das mal 4 Wochen laufen und dann seht ihr, ob das viel ist.
Stimmt, so kann man es machen.
Also wenn das richtig läuft, dann ist das wirklich, der verteilt so einen Token hin und her und dann verteilt er die URL.
Ich dachte, der macht die ganzen Daten, sammelt der. Nee, das ist ja total simpel dann. Das ist ja
Nein.
Genau. Das heißt, der gibt nur die Daten des jeweiligen anderen Block her und von dem holt man sich das dann.
Genau. Und dann hat der Troja hat noch einen Private Key und dann einen Public Key und dann wird er verschlüsselt und damit in der Signatur ausgetauscht.
Das ist dann auf einmal auch nicht mehr datenschutzrechtlich problematisch, weil eben genau nicht die ganzen Daten macht, sondern einfach nur URLs von Leuten verteilt, die untereinander gerne austauschen möchten. Das ist natürlich super.
Naja, mit der einen Ausnahme, man gibt halt eventuell, das muss man bewusst sein, wenn man das aktiviert, wenn man sich dafür freigibt, die einzelnen Kommentare, die man auf dem Blog hat, in Tokens zerlegt an einen anderen Blog weiter. Das ist aber eigentlich überhaupt nicht schlimm, weil das erstens sind öffentliche Daten und diese Zerlegung in Token, da ist dann nicht mehr viel wiederherstellbar.
Man hat einen zentralen Server wie bei Akismet, der die ganzen Daten hält, sondern das ist eine klare Vereinbarung zwischen zwei Blogs, die man da trifft. Das ist cool.
Na bitte, dann haben wir ja gleich noch eine Lösung. Also so ganz am Schluss.
Also vielleicht. Ich hatte mal in einem Artikel die Architektur von Troja aufgeschrieben, wie das gedacht ist. Wäre vielleicht auch noch was für die Shownotes.
Ja, bitte.
Wenn das nicht klar wurde.
Gucken wir dann auch nochmal schnell nach und packen es rein, wenn ich es bei dir auf die Schnelle finde. Ansonsten gleich, weil eigentlich sind wir ja schon raus.
Genau. Ja, dann sag ich doch schnell auch noch dem Matthias herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Immer. Und wünsche ansonsten allen Hörern und Hörerinnen gute Wochen.
Bis zum nächsten Mal. Ein kurzes Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ich sag mal nur Tschüss und nicht bis zum nächsten Mal.
Gut. Aus die Maus, bis zur nächsten Folge und tschüss.